Sonntag, zweiter Advent. Check für den zweiten Topfastag. Schön, dass ihr dabei seid. So, ist ja ein wunderbarer 14. Spieltag. Grenzenloser Jubel gestern in Gladbach. Zum einen wegen dieser Wahnsinnsparade von Jan Sommer. Mit seinen Fingerspitzen kratzt er den Ball noch von der Linie. Und seine Mannschaft dreht einen 0:1 Rückstand in einen 2:1 Sieg. Sind zum 8. Mal in Folge Tabellenführer und jetzt 7 Punkte vor den Bayern. Der Frust bei denen ist natürlich dementsprechend groß, auch bei Robert Lewandowski. Dreimal in Folge hat er nicht getroffen und die Bayern verlieren zum 2. Mal hintereinander mit 1:2 unter Hansi Flick und rutschen ab auf Platz 7. Gestern Abend im Topspiel war viel Körperlichkeit dabei. Schalke verliert unglücklich, spielt bisher aber eine prima Saison. Sehr zur Freude der Trainerlegende und des Aufsichtsratsmitgliedes von Schalke 04, Hüb Stevens. Schalke, deine letzte Station als Trainer. Das ist dein erster Fernsehauftritt übrigens, ne?
Ja, nachher, ja.
Ja. Ja. Sehen wir dich nie wieder auf der Bank?
Nein. Ich denke, dass das deutlich ist. Es war eine schöne Zeit und jetzt ist es eine jüngere.
Okay, also, dann gucken wir uns gestern eine Szene aus dem Spiel an. Ich möchte deine Einschätzung haben. Videobeweis, wie stehst du eigentlich dazu?
Ich finde es gut. Mhm. Nur,
auch in der Szene,
dass man 5 Minuten nötig hat, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist nicht die Sache, denke ich.
Und bei Abseits, wie siehst du das? Wäre für euch ein Tor gewesen?
Ja, das ist schade, aber das passiert.
Sag einfach, so ist Fußball, also 3 Euro gleich. Ne? Ich zahle die für dich,
das ist einfach kein Problem. Das habe ich noch nicht gesagt.
Unsere beiden Gäste heute Morgen. Also, die Formel 1 macht Pause, Nationalmannschaft auch. Deswegen ist er heute hier, von RTL. Florian König. Von der Bild, Jörg Althoff, unser Sport1-Experte, Peter Neuruhr. Er hat gerade wieder mega Erfolg mit seinem neuen Bühnenprogramm, zusammen mit Mary Rose. Wolfgang Trepper, unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Und auch das kennen Sie, jeden Sonntag unsere Erfrischung. Und ich darf immer betonen, alles alkoholfrei. Und ich freue mich, dass Laura wieder gesund und fit
Endlich.
Ist. Schön, dass du wieder da bist. Guten Morgen.
Endlich wieder fit. Zumindest fitter als die Bayern, könnte man sagen. Also nach dieser Anfangseuphorie, die herrschte, als Hansi Flick das Ruder übernommen hat. 4 Spiele gab es da, direkt gewonnen, alle 0 gespielt. Da war eben die Begeisterung da und die ist jetzt so ein bisschen ins Wanken gekommen. Letzte Woche schon verloren gegen Leverkusen. Jetzt gab es die nächste Niederlage in Folge gegen Gladbach. Und man stellt sich so langsam aber sicher die Frage, lag es vielleicht doch nicht nur am Trainer, nicht nur an Niko Kovac. Vielleicht sind die Probleme dann doch noch tiefer. Wir blicken mal auf die Tabelle, denn die lügt ja nicht, hat Hansi Flick gestern auch gesagt. Hätte er übrigens noch 3 Euro da reinschmeißen können, ist Phrasenschwein. Also die Bayern aktuell tatsächlich nur 7. in der Bundesliga und deswegen auch unsere Frage der Woche. Eben 7. Platz trotz Trainerwechsel. Ist der FC Bayern einfach nicht besser? Machen Sie mit unter 01379 011 011 können Sie anrufen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und natürlich im Live-Blog unter sport1.de und auch in der kostenfreien App können Sie uns schreiben und so kommen Sie dann auch hier in die Sendung. Und apropos 3 Euro und Phrasenschwein, es gibt ab sofort auch die Phrasenpolizei. Das sind nämlich Sie zu Hause. Also wir achten natürlich sehr darauf, dass unsere Gäste hier in der Runde auch ordentlich zahlen, wenn sie eine Phrase raushauen. Aber Sie zu Hause können jetzt auch noch mal ganz genau hingucken. Vielleicht passen wir das ein oder andere Mal nicht ganz so gut auf. Dann können Sie uns schreiben, die Phrase eben, die zum Beispiel dann Jörg Althoff gesagt hat, wobei der sagt keine Phrasen, ne? Eben. Das können Sie uns schreiben und am Ende der Sendung wird dann natürlich noch mal abkassiert und ins Phrasenschwein einbezahlt. Also ich bin gespannt, wer hier nachher noch mal ordentlich blechen muss.
Danke, Laura. Laura, das hast du übrigens sehr clever gemacht. Ne? Die Tabelle lügt nicht und dann fiel dir noch schnell ein, das ist ja eine Phrase. Und dann sage ich mal lieber Hansi Flick hinterher. Ne?
Ja, genau, bevor ich die 3 Euro zahlen muss. Ja. Ne?
Also vor genau 5 Wochen wurde Robert Kovac bei den Bayern entlassen und Hansi Flick zum Cheftrainer befördert, zumindest bis Weihnachten. Und man hat den Eindruck, wenn man die Verantwortlichen gehört hat, dass damit auf einen Schlag alle Probleme gelöst sind. Spätestens seit gestern ist der Eindruck, dass das viel zu blauäugig war.
Alle lieben Hansi Flick, nur die Tabelle nicht. Platz 7 nach 14 Spieltagen, der schlechteste Zwischenstand in diesem Jahrzehnt. 2 Niederlagen am Stück und dabei 4 Gegentore. Der Frust ist schon wieder so wie vor 6 Wochen. Und der Flick-Effekt ist erstmal verpufft. Bayern hat die erste Hansi-Krise.
Wir müssen schauen, dass wir am Mittwoch ein Spiel gewinnen und in der Bundesliga noch 9 Punkte holen, sonst schaut schattig aus.
Beängstigend schlecht die Chancenverwertung. 40 Torschüsse in 2 Spielen, aber nur 2 Tore. Fahrlässigkeit statt Killerinstinkt. Der angeblich beste Mittelstürmer der Welt hat schon 3 Spiele Ladehemmung. Und sein Frust macht sich spürbar Luft.
Normalerweise muss man 2-3 machen, weil die Chancen waren wirklich sehr, sehr gut.
Ja, der Zauber wäre gewesen, wenn wir 4-0 geführt hätten, weil wir die Chancen einfach hatten. Das wäre dann Bayern-like gewesen.
Mangelnde Effizienz hat nichts mit Pech zu tun. Und 7 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer auch nicht. Kovac wurde für den schlechten Saisonstart verantwortlich gemacht, Flick mit Vorschusslorbeeren geradezu überschüttet. Seine Ligabilanz 2 Siege, 2 Niederlagen lässt die Vermutung zu, dass Bayern vielleicht gar kein Trainerproblem hatte. Der Grund für den Frust könnte ein anderer sein. Die Mannschaft ist bis jetzt einfach nicht gut genug.
Jörg, wenn wir recht haben, woran liegt das?
Dass sie nicht gut genug ist.
Also natürlich ist es auch eine Trainergeschichte. Also Bayern hat ein Trainerproblem gehabt, gar keine Frage. Es war ja auch so ein bisschen wie eine Befreiung. Nachdem Niko Kovac entlassen worden war, haben die ja gut aufgespielt. Nur man muss ja auch festhalten, dass sie weder gegen Belgrad noch gegen Piräus, gegen Düsseldorf nicht und auch nicht gegen Borussia Dortmund gefordert worden sind. Und kaum kommen 2 Mannschaften, die mal ein bisschen dagegenhalten, Leverkusen und Gladbach, verlieren sie die Spiele.
Wo siehst du die Ursache?
Also es ist schwierig zu sagen, ehrlicherweise. Aber ich finde natürlich, dass die Bayern etwas verloren haben, was sie sonst ausgezeichnet hat, nämlich so diesen Punch, dass du dich hinten raus drauf verlassen kannst. Die engen Spiele gewinnen die noch, ja, die sind souverän genug, Spiele, wo sie überlegen sind, so wie gestern, auch deutlich zu gewinnen. Die hätten ja deutlich führen müssen. Und das ist ihnen abhanden gekommen. Woran das jetzt ganz genau liegt, kann ich nicht sagen. Also wir haben hier gerade im Scherz gesagt, Lewandowski sofort verkaufen, Krise ist zu groß. Ja, aber das ist ja natürlich sinnbildlich vielleicht für das, was momentan beim FC Bayern eben nicht funktioniert. Eins ist klar, diese Punktausbeute ist desaströs für eine Mannschaft dieser Qualität, ohne Frage.
Mhm. Stefan, diese Schwankungen auch immer wieder im Spiel. Wie kannst du die erklären?
Ja, ich glaube, wenn Lewandowski trifft, war in der Vergangenheit immer alles gut. Und jetzt hat er, glaube ich,
was haben wir schon immer gesagt?
Ja, die Abhängigkeit ist zu groß, ne? Einfach von Lewandowski ist zu groß. Das hat man in den letzten Spielen gesehen. Wenn er nicht trifft, dann ist hinten dran nicht wirklich eine Garantie da. Und dann ist das Bayern-Spiel auch relativ schnell auszurechnen. Jetzt hinzugehen und zu sagen, wir haben so viele Chancen liegen lassen in der ersten Halbzeit, ja, richtig. Aber die Niederlagen und ja, das spricht dann auch für sich. Und ich wiederhole mich, diese Abhängigkeit von Lewandowski ist mir too much.
Ja, du musst ja mal schauen, Lewandowski hat 16 Tore geschossen. Der zweitbeste Torschütze ist Gnabry mit 4 Toren. Also da ist schon eine ziemliche Diskrepanz.
Das war eigentlich klar, dass es problematisch werden könnte, ne?
Durchaus, aber ich sehe die Problematik nicht allein auf den Spieler Lewandowski bezogen, sondern auf die Tatsache, wie der einzelne Spieler sich präsentiert. Wir reden davon, es wäre keine Mannschaft oder die mannschaftliche Leistung wäre nicht gut. Ich sage, die Mannschaft ist immer noch bestückt, ja, mit herausragenden, teilweise Weltklasse-Spielern. Nur sie stellt sich nicht als Mannschaft dar. Dass ich irgendwo vorne keine Effizienz habe, das kann durchaus mal vorkommen, dass Lewandowski auch mal nicht trifft.
Ja, mal ist aber mal, okay, ist jetzt schon aber kann ein bisschen
durchaus
zu viel
der ein oder andere treffen. Aber gestern hatte man Chancen, um 3, 4, vielleicht 5-0 oder 5 Tore zu erzielen. Gut, nicht jede Chance ist drin. Aber jetzt kommt der große Unterschied zu den Bayern der vergangenen Jahre. Wir haben den 14. Spieltag und Bayern München hat bereits 20 Gegentore. Ja.
Genau.
Das ist das Problem.
Die Spielzeiten beendet, da hatten sie weniger.
Ja, ganz genau. Und das ist das große Problem, dass diese Balance zwischen Offensive und Defensive überhaupt nicht stimmt. Im Zentrum wird gewechselt, mal Thiago, der sogenannte, oder auch Sechser, da kommt Kimmich rein. Dann sind plötzlich Innenverteidiger nicht dabei. Dann spielt dann Außenverteidiger, Innenverteidiger. Und so habe ich keine Struktur in meiner Defensive. Aber, und dann habe ich ein Problem. Wenn dann die Tore nicht fallen, die ich mehr rausspiele, und hinten dann diese Fehler mache, dann habe ich genau das Spiegelbild, das wir jetzt in der Tabelle sehen.
Lass mal fragen, ist das nicht die Aufgabe des Trainers, diese Balance hinzubekommen?
Ja, es ist natürlich die Aufgabe von den Trainer, aber auch von den Spielern, die auf der Platz stehen. Die müssen dafür sorgen. Aber bemerkenswert ist, dass sie in die letzten 2 Spiele so abgebaut haben in der zweiten Halbzeit. Das ist wirklich unglaublich. Gestern kommt Embola im Spiel. Und auf das Moment war eigentlich es vorbei mit Bayern München. Und das verstehe ich nicht.
Also das nur auf den Trainer zu schieben, wäre mir ehrlich gesagt zu einfach. Ja. Das muss man mal sagen.
Weil wenn das wir haben die, wir auch im Beitrag.
Ja, weil wenn wir die Qualität haben von Bayern München, also die Spielerqualität, dann erwarte ich auch eine gewisse Eigenverantwortung. Ja, also der Trainer gibt Anweisungen, gibt eine klare Taktik vor. Aber dann sind die Spieler auch sehr wohl auf dem Platz verantwortlich, die Dinge auch umzusetzen oder eventuell auch mal zu verändern. Und das sehe ich nicht wirklich beim FC Bayern in der jetzigen Phase.
Und Stefan, die erste Halbzeit war doch super.
Ja, die war überragend. Erste aber die Tore.
Wir gucken uns sofort die Chancen an.
Unterschied,
vielleicht ein Wort noch zu diesem Hansi-Hype. Hansi-Flick-Hype. Ja.
Das ist an der Zeit. Jeder wird hochgejubelt, wenn man sich das mit Verstand anguckt, was derzeit in Berlin passiert. Wenn Herr Klinsmann ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt so schön redet, dass man meint, man hat gerade das Weltpokal-Endspiel gesehen und alle schmeißen sich da drauf und die Berliner haben die 70 Minuten hinten dran gestanden. Flick gewinnt die ersten Spiele alle 0. Der Messias ist da und jetzt hat er 2-mal verloren. Weg damit. Also das geht mir alles viel zu schnell. Das ist alles in keiner Relation mehr und wird ununterbrochen entweder gehypt oder gekreuzigt. Das ist alles viel zu schnell.
Es ist doch auch nicht so, dass das Hansi Flick mit durch Hand auflegen die Mannschaft plötzlich irgendwie...
Habe ich ja nicht gesagt.
Nee, sage ich halt. Aber das ist das, was der Eindruck, der öffentlich oft entsteht. Es ist doch so, Kovac war weg, die Mannschaft war... Müller durfte wieder spielen, also so die Unzufriedenen waren irgendwie wieder happy und dann geht's halt gegen Gegner, habt ihr ja zu Recht gesagt, die Bayern auch nicht gefordert haben. Aber dieses, da ist einer sofort der Größte und ein Mann für die Zukunft. Furchtbar. Und man muss dem jetzt gleich einen 3-Jahres-Vertrag geben. Ja. Und wenn er dann 2-mal verliert, dann muss er gleich weg. Dieses Auf und Ab, das geht mir alles viel
zu schnell. Aber wenn der Vorstandsvorsitzende aber sagt, wir haben das mit Hansi Flick endlich wieder einen Marschplan, dann...
Ja, das
heißt das ja nicht von uns immer, Florian. Nein, also ich meine nicht, dass wir...
Nein, aber wir springen über die Stöckchen, die man uns dahin hält.
Dann würde es ja heißen, dass wir vorher keinen Marschplan gehabt hätten. Also liegt der Fehler da nicht bei den jeweiligen Trainern. Hansi Flick ist ja nicht der neue Trainer von Bayern München, der Innovative, der von außen gekommen ist. Nein, er ist ein Trainer geblieben, der jetzt eine andere Funktion hat. Vom Co-Trainer zum Cheftrainer. Also da war die Mannschaft gefragt, irgendwas anders zu machen. Der unzufriedene Müller, den es unter Niko Kovac gab, der wird jetzt ersetzt durch den unzufriedenen Coutinho, der plötzlich nicht mehr spielt. Ja. Also da bin ich absolut auf Seite von Stefan. Da ist die Mannschaft gefragt, da ist der einzelne Spieler gefragt. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Im Vorfeld einer Saison, Karl Rummenigge spricht von einem Plan. Da hat Bayern München vielleicht irgendwo im Plan einen kleinen Fehler gemacht. Dahingehend, man kann nichts dafür, dass Hernandez verletzungsbedingt ausfällt und dass Süle verletzungsbedingt ausfällt. Man kann vielleicht dafür, warum auch immer, dass ein Hummels geht und ich mit einem verletzungsanfälligen Boateng operiere, ja, und dann plötzlich feststelle, mit unseren Ansprüchen, die ich habe, national geht es vielleicht, aber international, mir fehlt die komplette Innenverteidigung. Ja, und dann sitzen die Innenverteidiger noch auf der Bank, die Innenverteidiger spielen können, weil der ein oder andere, um Zufriedenheit zu bekommen, auf der Position spielt, auf der er lieber spielen möchte. Klammer auf, Klammer zu, Kimmich.
Aber das ist,
das ist das Problem.
Das ist die Defensive, die du jetzt angesprochen hast.
Die ist ja entscheidend für dich. Alle Meisterschaften ist die Defensive entscheidend.
Wir haben aber auch eben mangelnde Effizienz beklagt. Schauen mal ins Spiel rein. Stefan, das erste Mal eine Riesenchance für Thomas Müller.
Ich sag mal, der hat die auch schon mal reingemacht, aber das war jetzt nicht so einfach. Ne? Also der zieht voll ab, das war ja ein Torschuss, das war ja kein Pass, wie man sieht. Und dann diese Sekunde eben richtig den Fuß hinzuhalten, also das war jetzt unglücklich. Das kann man nicht anders beurteilen.
Okay. Also ich finde auch, Lewandowski hat ja nicht viel falsch gemacht. Die Chancen, die er gehabt hat.
Jörg, schauen wir auch drauf.
Erinnere an den Chip
von
Thiago, den er direkt abnimmt quasi. Da macht er ja alles richtig, dass der Ball nicht reingeht. Da gehört auch, das ist dann auch ein bisschen Pech.
Ich finde, den schießt er auch richtig gut. Ne?
Ja, genau.
Der ist auch super,
den zum Beispiel genauso.
Den meinte ich, ja.
Macht er alles richtig, oder?
Ja.
Es gibt halt solche Tage. Oh. Allerdings, wenn du für... Nee, warte mal ganz kurz, das ist noch nicht vorbei.
Das ist, glaube ich, nicht zu retten.
Das ist noch nicht vorbei. Diese Tage darfst du dir natürlich bei Bayern München nicht oft erlauben. Das ist ja klar. Also wenn du kannst jetzt auch hingehen und sagen, wir haben so viel kreiert, so viele Torschancen, das ist doch positiv. Das zählt aber nicht für Bayern München, wenn du sie nicht machst. Das ist der große Unterschied zwischen Bayern und den 17 anderen Vereinen. Punkt.
Jetzt mal, letzte Woche das ja auch...
Zahlen, oder?
Ja, musst du.
Aber, oh, Ich habe kein Geld mit.
Zumal Lüb das letzte Woche ja schon so war, ne, dass sie sehr viele Chancen haben liegen lassen. Ich meine, schau vielleicht nochmal auf die, nochmal den Lewandowski-Chance. Ja, immer ruhig weiter analysieren.
Das meine
ein wunderbarer Ball.
Ja.
Ja. Ja. Auch wunderbar genommen eigentlich.
Natürlich. Ne? Ja. Da kann man Lewandowski keinen Vorwurf machen.
Nee, nein, ich meine mal keinen Vorwurf.
Nein, aber man sagt, Lewandowski trifft nicht mehr. Ja, stimmt, das ist richtig. Faktisch hat er jetzt 3 Spiele lang kein Tor geschossen. Vorher hat er in jedem Spiel mindestens 1 erzielt.
Was ja auch unheimlich schon war, muss man sagen. Ja.
Immer Glück ist Können, immer Pech ist vielleicht in gewisser Weise auch Unvermögen. Wobei, wie gesagt, ich wiederhole, kein Vorwurf an Lewandowski, auch kein Vorwurf an Müller in der Situation. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr bemerkenswert, dass Bayern 40 Mal aufs Tor schießt und ganze 2 Tore erzielt.
Wir haben noch einen Müller für dich, pass auf. Das war 2 Spiele. In der 26. Minute übrigens. Also, das ist einfach auch so ein Spiel, Wolfgang. Oh man, so den heute
auch ein ganz guter Torwart dabei Gladbach.
Ja, den hat er super
gehalten. Ja, der schlechteste einer.
Ja. Oder Stefan, muss ich mal fragen. Stefan, merkt man dann heute, geht das wieder in dieselbe Richtung wie letzte Woche, wenn du so viele Chancen vergibst?
Ja, das gleicht sich schon. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, sie haben diese Torchance und jemanden werden sie auch wieder treffen, keine Frage. Aber ich wiederhole mich zum Anfang der Sendung, als ich gesagt habe, als diese Abhängigkeit von Lewandowski ist mir bei Bayern München zu groß. Also sie haben ja auch kein Backup irgendwie auf der Bank, wo du nochmal sagst, den kann ich nochmal reinbringen in einer schwierigen Situation, der vielleicht ein Spiel nochmal jetzt drehen kann in dem Sinne. Das haben sie ja auch nicht. Also da haben sie vielleicht dann doch nicht so gut eingekommen.
Brauchtest du bisher natürlich auch nicht. Lewandowski fast nie verletzt.
Ja, aber du solltest den immer haben.
Ja, ja, klar.
Also in der Not solltest du, und wenn es ein Sandro Wagner damals war, den du nicht nur in der Offensive, ja, für Standardsituationen, vielleicht aber auch in der Defensive, wenn du mal führst und du musst das Ergebnis über die Zeit bringen, vielleicht auch brauchst. Das haben sie jetzt nicht.
Aber es haben vor der Saison auch schon alle gesagt, wenn Lewandowski irgendwann mal nicht mehr treffen sollte, wenn er irgendwann mal verletzt ist und ist ja mittlerweile auch über 30, dann wird es gefährlich.
Klar.
Diese Lücke haben alle gesehen
beim FC Bayern. Du kannst keinen Timo Werner als Backup für Lewandowski holen zum Beispiel. Das war ja lange Zeit ein großes Thema. Wäre das ein Mann, den musst du bei Bayern München haben als deutschen Nationalspieler?
Warum nicht?
Ja gut, ist die Frage, ob der genug Spielzeit kriegt, ob der dann zufrieden ist,
ob das zur Art und Weise des Spiels passt.
Und über den reden wir gleich noch, weil der ist ja gar nicht so schlecht drauf, habe ich mir sagen lassen.
Ich auch, also
als Backup kannst du natürlich nicht holen.
Wir können ja jetzt reden, wie wir wollen.
Ja, natürlich machen wir auch.
Stefan bringt ja die Sache auf den Punkt, indem er sagt, es wäre problematisch, wenn die Chancen nicht rausgespielt worden wären. Das hat nichts mit Abhängigkeit von Lewandowski zu tun. Müller hatte eine ganz klare Chance, die er gut abschließt, die Sommer überragend hält. Es gibt andere Situationen.
Lass uns auf die Parade nochmal schauen.
Kimmich hatte die Chancen.
Ja. Ja. Aber trotzdem verlieren die Bayern
natürlich. Ja, das ist ein anderer Punkt. Aber in der Analyse müsste man da anders ansetzen. Warum verlieren sie das Spiel, obwohl sie ein Tor gemacht haben? Weil sie das defensive katastrophale Fehler machen.
Das ist das Problem. Natürlich, hast du auch recht. So, hier nochmal. Ja, Florian, was sagt man dazu? Ne?
Ja. Das war der Handschuh, weißt du das?
Das war der Handschuh ist noch ein bisschen länger.
Der Handschuh ist bestimmt XXXL und so eine Verstärkung drin. Und das war sagenhaft, also sensationell. Ich meine, ich habe also zu Hause gesagt, der ist drin, aber wir sehen es ja hier, der ist nicht im ganzen Durchmesser drüber. Es ist wirklich nur so.
Also wir haben ihn nicht zurückrollen lassen, extra, wollte ich nur sagen. Ne? Also das ist
aber das ist auch geil gemacht. Man sieht, ich kenne einige Torhüter, die würden dann nicht noch mal dahinterher gehen, weil sie denken, der rollt jetzt sowieso rein. Er versucht es und hat Glück. Das ist eine Millimetersache.
Er hält ihn eigentlich an, guck mal da.
Ja, ne? Der geht dem Ding hinterher, da bleiben andere liegen und sagen, kann ich auch nichts machen, ich war noch dran und ärgern sich schon. Und der holt ihn noch aus. Das war eine tolle Sache.
Ja, sagenhaft.
Tolle Szene.
Auch einer der Garanten. Wir reden ja nochmal Gladbach gleich, warum es so wunderbar läuft. Und dann schauen wir nochmal auf die Führung der Bayern. Irgendwann hat es dann doch geklappt. Durch Perisic. Peter, da. Oder Stefan, guck mal, da ist natürlich auch viel Platz für die Bayern da mal. Ne?
Wenn sie den haben, dann haben sie ja auch die Geschwindigkeit, das auszuspielen. Das machen sie richtig gut. Die Gladbacher kommen gar nicht hinterher. Hier sehen wir die Bayern in Überzahl. Und bei Perisic, ich meine, das wissen wir ja nicht erst seit gestern, dass er eine überragende Schusstechnik hat. Das war dem Spielverlauf eigentlich logisch und klar, dass die Bayern in Führung gehen. Dass sie dann aber mit dem Tor mehr oder weniger dann wegbrechen, das würde mir als Trainer Sorgen
machen. Ja. Aber das
ist der Punkt.
Das ist auch der Punkt, dass nach 1-0 kommt Embolo rein, Und die verlieren alles. Das ist wirklich unglaublich.
Durch einen Wechsel, ne?
Ja, aber es hat nicht mit, denke ich, mit Embolo zu tun. Es hat mit der eigenen Mannschaft zu tun. Mit das Umschalten von den Spielern. Ich denke, dass er auch, denke ich, gedacht habe, wir haben die drei Punkte. Und dass ich so einfach gedacht habe in Defensive. Weil du musst immer eine Balance haben in einer Mannschaft. Und das hatte Bayern nicht mehr in Defensive.
Es ist auch so, in den vergangenen Jahren hat man oft das Gefühl gehabt, dass die Gegner der Bayern sich freiwillig auf den Rücken legen, so ungefähr. Ne? So können wir eh nichts holen. Und
nein, die Gladbacher waren ja auch sehr ängstlich eigentlich.
Ja, anfänglich schon, ne? Aber sie haben dann, also die gingen dann auch noch in Rückstand und glauben trotzdem dran, dass sie das Spiel noch drehen können. Und das hat sich geändert. Die Bayern sind, ich habe das anfangs schon mal gesagt, diesen Nimbus so ein bisschen los momentan in der Bundesliga. Die anderen haben nicht mehr so viel Respekt wie vorher.
Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Konzentration und Fokussierung zu tun. Wenn wir eine Woche zurückgehen gegen Leverkusen, wo sie auch sehr, sehr viele Chancen hatten und auch niemand gedacht hat, dass sie dieses Spiel jemals verlieren können, macht Thomas Müller das 1:1 und im direkten Gegenzug bekommen sie das entscheidende 1:2, dass sie dann letztendlich nicht mehr umbiegen können. Und gestern wieder genau das Gleiche. Sie führen 1:0, stehen eigentlich bombensicher, haben viele, viele Chancen. Und dann passieren halt wieder teilweise auch große individuelle Fehler im Mittelfeld, in der Defensive und sie verlieren das Spiel. Verdient. Muss man am Ende sagen.
Kimmich hat sich auch geäußert nach dem Spiel. Hat so ein bisschen angedeutet, auch ein kleines Alibi für die Bayern-Spieler war. Das besprechen wir gleich. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf Borussia Mönchengladbach, wie sie das Spiel gedreht hat. Hier ist nochmal erstmal Joshua Kimmich.
Wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der ist, glaube ich, komplett auf dem falschen Weg. Und wer glaubt, dass das wieder so wird wie in der letzten Saison, der ist, glaube ich, fehl am Platz.
Ja, deutliche Worte. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Hi von Arnold und Ben, live aus dem Hotel am Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Und Laura hat festgestellt im Netz, die Bayern-Fans sind schon ein bisschen gefrustet, ne?
Ja, definitiv. Also sehr gemischte Gefühle momentan bei den Fans. Zum Beispiel hier ein Post. Trost für den FC Bayern sollte sein, dass auch letzte Saison eine Borussia einige Punkte mehr hatte. Der Rest ist ja bekannt. Also da die Anspielung auf Borussia Dortmund, die ja zwischenzeitlich sogar 9 Punkte Vorsprung hatten, am Ende eben der FC Bayern trotzdem Meister geworden. Also Hoffnung ist noch da. Wobei man auch sagen muss, so viele Mannschaften standen da eben auch nicht vergangene Saison vor dem FC Bayern. Ja. Dann hier, Humor hilft ja auch manchmal in schwierigen Zeiten. Wenn das so weitergeht, ruft Guardiola bald in München an und gibt Tipps für den Abstiegskampf. Also so dramatisch ist es ja zum Glück noch nicht bei den Bayern, aber ein bisschen Humor hilft definitiv. Wir haben sie auch zu Hause gefragt, nur Platz 7, trotz Trainerwechsel, ist der FC Bayern einfach nicht besser. Das ist momentan der Zwischenstand beim Live-Voting unter sport1.de. Also 41% von Ihnen sagen ja, wir stimmen dem Ganzen zu, 59% sind der Meinung nein. Also da kann definitiv noch mehr kommen vom FC Bayern. Und Sie haben uns natürlich auch angerufen. Hier ist Ihre Meinung dazu.
Der FC Bayern ist derzeit nicht besser, denn der Mannschaft fehlt ein Lenker. Es fehlt ein Taktgeber im Mittelfeld, der auch mal das Tempo rausnimmt. Weder Thiago noch Kimmich verkörpern diesen Spielertyp. Den letzten Dirigenten, den Bayern hatte, das war Xabi Alonso.
Nun, die Bayern stehen auf dem Tabellenplatz, den sie sich selber erarbeitet haben, auch wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele etwas Pech hatten. Aber der 7. Platz kommt ja nicht von ungefähr. Die Mannschaft, die so bocklos gespielt hat, hat Punkte verschenkt und jetzt haben sie dafür die Quittung bekommen.
Das einzige Problem des FC Bayern ist einfach die Chancenverwertung. Die spielen in jedem Spiel sich 10-100%ige Chancen raus und treffen das Tor nicht. Und wenn es gestern in der Halbzeit 3:0 für Bayern steht, kann sich auch keiner beschweren.
Und wir sind uns ja einig, dass es... Das ist ja nicht nur die Chancenverwertung, ne?
Nein, das ist nicht
nur die Chancenverwertung. Wird ja eben auch schon angesprochen. Ja.
Nein, ist in der Defensive so viele Gegentore hat Bayern, ich weiß es nicht, aber seit vielen Jahren sicherlich nicht gekriegt. Ich weiß, dass es Spielzeiten gab, da hatte Bayern 19 Gegentore nach 34 Spieltagen. Jetzt sind es 20 nach 14. Und wo man auch mal drauf gucken kann, ist, wie die Bayern überhaupt auswärts auftreten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Bayern genauso viele Auswärtspunkte bis jetzt geholt wie Wolfsburg. Da müsste man, glaube ich, auch lange zurückgucken, um eine ähnliche Statistik zu finden.
Bist du ein richtiger Zahlenfreak?
Nee, bin ich nicht, aber ab und zu hilft das, wenn man da einfach mal drauf guckt. Das sind ja dann die Fakten und da kann man sich dann besser dran orientieren als so nach dem Bauch raus. Und ich glaube, dass das mit ein Problem ist.
Also ein Fakt ist natürlich auch, du hast gesagt, 20 Gegentore,
ja,
sieben davon nach Standardsituation. So auch beim 1:1, Stefan. Nach einem Eckball.
Ja, gleich sehen wir alle drumherum, aber keiner direkt am Mann, komplett blank.
Der ist ja ganz frei.
Komplett. Keine Zuordnung, das heißt verteidigen im Raum. Na, und bin ich jetzt sowieso kein Freund davon, muss ich sagen, aber da wurden sie dann bestraft. Jetzt sieht man das sehr gut, alle drumherum. Ja, Manuel Neuer jetzt ohne Chance. Aber ich finde, dass die Bayern, die müssen dann auch mal ein Stück weit schmutzig sein und sagen, jetzt kriege ich das 1-1. Ich spüre ja als Spieler, ich habe jetzt Probleme, zurückzukommen. Wir verwalten jetzt mal das 1-1. Also so haben wir zum Teil früher auch gespielt. Das war dann nicht spektakulär, aber wir haben gesagt, nee, wir machen jetzt mal hinten zu. Vielleicht schaffen wir noch irgendetwas vorne, aber wir nehmen mal den Punkt mit. Und das können sie nicht.
Warum können sie es? Sind sie zu lieb?
Ja, ich glaube, dass die Spielertypen da fehlen. Gerade der eine Zuschauer hat der Xavi Alonso gesagt,
zum Beispiel, ne?
In Effenberg oder in Jeremies oder solche Leute, die waren dafür zuständig, dann auch mal, wie du sagst, schmutzig zu spielen. Und das ist wahrscheinlich momentan in der Mannschaft nicht so drin. Ja? Also das ist nicht die DNA dieser Mannschaft.
Nee. Ja? Sie sind sehr offensiv ausgerichtet, wollen dann auch nach dem 1-1 das 2-1 und das 3-1 noch machen. Aber ich muss ja spüren, Eigenverantwortung, Spieler, wir haben hier Probleme. Wir kommen immer mehr unter Druck. Ich mache jetzt hinten zu und nehme den Punkt mit nach München.
Also ja, aber der Anrufer hat ja 100% recht gehabt. Es fehlt jemand im Mittelfeld, so wie du es damals gewesen bist, der diese Impulse gibt. Der sagt so, jetzt mal bleiben oder gehen.
Ja.
Der die Mannschaft halt wirklich lenkt und führt. Das fehlt ja wirklich. Und wenn man mal schaut, wie die letzten 4 Gegentore gefallen sind, die letzten 3 Gegentore aus dem Spiel rausgefallen sind.
Ja.
Gegen Leverkusen im Mittelfeld, große Löcher. Kimmich nicht am Mann gewesen. Volland spielt die Pässe, 2 Gegentore. Dann gestern der Pass, der zum Elfmeter führte. Wieder marschiert jemand durchs Mittelfeld. Ich glaube, Hermann ist es
das
gewesen.
Das ist symptomatisch.
Völlig ungestört.
Mann gegen Mann.
Und deswegen fehlt dort jemand. Und da hat der FC Bayern in der Transferphase auch einen Fehler gemacht, dort keinen Spieler zu kaufen.
Ein Vidal.
Zum Beispiel.
Vermisst es.
Ja. Aber es kann ja nicht sein, dass du in der 90-Plus-Minute in Konter reingehst und die sind Mann gegen Mann.
Ja, und der Hermann wird da nicht angegriffen.
Ja. Die begleiten. Die gehen nicht in den Zweikampf, sie begleiten, dann haben sie auch das Tempo nicht. Das muss man dann auch sagen in der Rückwärtsbewegung. Aber das ist ja auch nichts Neues. Und dann kriegst du in den 90. plus einen Konter mit einem Elfmeter und verlierst das.
Und dann gucken wir auf die Szene nochmal. Können wir es nur besser analysieren. Also das ist der Konter, ne?
Ja.
Macht Kimmich so einen kleinen...
Ja, das ist jetzt unglücklich.
Rums.
Ja, also. Er muss laufen bleiben.
Bitte?
Er muss nicht grätschen.
Nein.
Er braucht gar nicht zu grätschen, er läuft ja bis es aus.
Wisst ihr, was total lustig ist? Bayern macht immer wieder dieselben Fehler. Boatengs rote Karte in Frankfurt. Ja. Genau die gleiche Situation. Das fast die gleiche Position auf dem Feld.
Ja.
Und er geht auch dumm rein, genauso wie Martinez jetzt dumm reingeht und wird recht vom Feld gestellt, ganz klar.
Aber dieses dumm reingehen ist ja die Endkonsequenz eines Fehlverhaltens, was viel früher aufgetreten ist.
Ja.
Kimmich hätte vorher die Möglichkeit gehabt, ganz klar sauber den Ball zu klären. Vorher der Ballverlust, der da war, der immer passieren kann. Aber da muss ich eine Absicherung haben, wie Stefan sagt, kurz vor Schluss kann es nicht sein, dass ich beim Stand von 1-1 ausgekontert werde. Das sind alles Dinge der Organisation. Da hat Bayern München im Augenblick vielleicht, ich bin Außenstehender, nicht den Spieler, der das im Griff hat. Aber ich spreche da von den 7 Standardtoren. Und da fasse ich mich wirklich an den Kopf. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Mentalität oder Führungspersönlichkeiten zu tun, sondern ganz klar nur mit klaren Ansagen. Es kann nicht sein, dass bei einem Spielstand von übrigens noch 1-0 für Bayern München Borussia Mönchengladbach eine Ecke bekommt und vier Mann von Borussia Mönchengladbach sind 6 Meter vor dem Tor blank, komplett blank, weil alle Bayern-Spieler nur im Raum stehen und einen Raum verteidigen, in deren Raum überhaupt kein Gegenspieler da ist. Und das ist eine Sache, die muss ich klar ansprechen, da muss ich zuordnen, da habe ich den freien Mann, logischerweise, den postiere ich irgendwo, dann passieren diese Tore nicht. Und wenn ich diese 7 Tore abziehe, daraus resultierten übrigens auch Punkte, dann wäre Bayern München genau wieder da, wo sie
das
letzte Jahr wieder
waren. Das Problem bei Raumdeckung ist ja, dass die Spieler den Fehler immer zum anderen schieben können.
Wieso? Genau, nö, zum Beispiel.
Wieso er nicht?
Ja, auch eine Alibi-Geschichte.
Ja, natürlich. Ja? Aber wenn du eine klare Zuordnung hast, dann weißt du genau, du warst nicht an dem Mann dran.
Genau.
Das heißt nicht, dass du alles Mann gegen Mann decken musst, aber die Gefährlichen, die Großen, die eben da eine hohe Qualität haben, die musst du gegen den Mann verteidigen. dann weißt du auch genau, wer dann gepennt hat. So,
ja gut, wenn das du hilft dann aber auch nicht weiter. Wenn der Ball drin ist, ist es wurscht, wer gepennt hat.
Aber dann kannst du das klar ansprechen. In der Raumverteidigung kannst du es nicht ansprechen.
Jetzt ist es schwierig, um es anzusprechen.
Ja. Wie hast du verteidigt?
Der eine redet über den anderen.
Ja.
Ja. Immer Alibi. Nein, Mann nehmen. Ein freier Mann und die andere auf ihr Gegner.
Ja, das
und
Problem
ich nicht ist er nicht köpfen.
Ja, das Problem ist so diese eigenartige Interpretation von der Situation selber. Ja. Ich habe einen Eckball gegen mich. Das heißt, der Gegner hat einen Mann weniger auf dem Platz. Ja, da muss einer den Eckball reinschlagen. Dann reden aber die ganz großen Fußballphilosophen immer wieder davon, ja, wir wollen umschalten, so schnell wie möglich. Aber beim Eckball umzuschalten, dann muss ich erstmal den Ball haben. Dann gibt es diese Umschaltsituation bei Wiederanstoß, weil der Gegner 1-0 führt oder 2-0 führt. Ich muss in erster Linie mein Tor verteidigen und zusehen, dass der Gegner, der mir zugeteilt wurde, nicht gezielt auf mein Tor köpfen kann. Alles, was danach kommt, das hat aber mit Umschalten zu tun. Aber in erster Linie gilt es, eine Sache zu verteidigen. Und das wird nicht gemacht. 80% der
Torhüter sind nicht erfahren. Ich verstehe immer noch nicht, woran das liegt.
Weil die Erkenntnis eben nicht da ist.
Dass du nicht verteidigen musst? Oder haben Sie zu viel Alibi?
Das ist reines Alibi-Verhalten. Wenn ich im Raum stehe und in diesem Raum ist kein Gegenspieler da, verteidige ich meinen Raum. Wunderbar. Und ich habe ein Problem als Abwehrspieler. Ich kann immer nur auf die Situation, die dann auf mich zukommt, reagieren und kann nicht agieren. Habe ich aber einen Mann. Und den Ball im Blick, kann ich selber zum Ball gehen.
Wie hast du es denn am liebsten gemacht? Wir hatten klare Zuteilung.
Okay.
Ganz klar. Wir hatten auch zwei Mann an den Pfosten meistens. Ja,
natürlich.
Also ganz anders. Ja. Die nicht so kopfballstarken
Spieler. Warum hat sich das dann so entwickelt, dass es häufig jetzt im Raum
verteilt einige Leute, fast alle machen so. Aber ich bin kein Freund von Statistiken, aber sieht so aus. Tore fallen deshalb, weil bei Standardsituationen, Klammer auf, Klammer zu, bei Eckbären, nur im Raum gestanden wird und beide Pfosten nicht besetzt sind. Da schlagen die Bälle ein. Das Tor ist 7,32 Meter lang.
Immer noch.
Da wird sich auch nichts dran ändern. War vor 50 Jahren, vor 100 Jahren übrigens auch so. Wenn beide Pfosten besetzt sind, die am Pfosten stehen, können nach oben hin, so hoch springen kann jeder, der Fußball spielt, wenn er nicht gerade eine Sprungkraft wie ein Toaster hat, aber das schafft jeder. Dann habe ich also...
Kommt drauf an, was für ein Toaster du hast.
Habe ich also anderthalb Meter kann ich schon mal verteidigen. Ja, ist klar. Auf dem anderen Pfosten haben wir schon mal 3 Meter, die ich verteidigt habe. Dann bleiben 4 Meter über. 4 Meter ist fast das Zentrum. Das kann ein guter Torwart auch verteidigen. Habe ich die Räume schon mal besetzt. Das ist im Raum. Alles andere wird gegen den Mann gemacht. Dann habe ich die Probleme.
Ja, du hast den Vorteil natürlich auch, wenn du gegen den Mann wirklich, du kannst ja auch mal ein bisschen halten oder
außerdem
auf dem Fuß.
Ja, das hat er ja gerade vollkommen richtig gesagt. Ja, gut, wenn du den Ball nicht kriegst oder ich nicht, du wirst ihn auch nicht kriegen. Ja. Das war ja früher unser Verteidigen. Ja.
Genau. Aber so einfach ist das.
Hat Bayern auch vielleicht zu wenig Kopfballspieler in dem Fall dann? Zu viele?
Nein, denke ich nicht.
Zu wenige?
Boateng ist kopfballstark, Goretzka ist kopfballstark.
Also auch kein Alibi.
Nein, das ist nicht.
Aber man muss, glaube ich, auch mal sagen, dass die Gladbacher sehr, sehr gut machen. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist. Ich meine, Thuram wäre es gewesen. Der Laufweg von ihm diagonal sperrt Goretzka weg. Goretzka hat gar keine Chance mehr.
Das ist auch keine neue Variante.
Nein, natürlich nicht, aber er läuft da trotzdem her.
Für mich ist trotzdem die Frage, liegt das nur an der Systematik? Liegt das daran, dass wir im Raum verteidigt, der FC Bayern bei Ecken? Oder liegt es daran, dass der Einzelne, auch wenn im Raum verteidigt wird, nicht seinen Gegner sucht, den Zweikampf findet sozusagen?
Eine bestimmte Arroganz.
Ja, aber das ist dann ein anderes Thema. Das hat mit Systematik nichts zu tun.
Wenn du in der Raum stehst, dann kannst du das auch. Aber wenn du gegen einen Mann stehst, dann kannst du es nicht. Hm. Weil dann musst du mit.
Ja.
Hm. Ja, weil dann bist du Verantwortung. Hast du die Verantwortung. Hm.
Wir müssen aber noch klären, warum die Bayern auch wirklich nach 30 Minuten dann nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen, aber es deutlich weniger wurde. Wir machen einen Spot, sind wieder da. In Gladbach mit 1-2 und Joshua Kimmich hat nach dem Spiel Folgendes gesagt.
Also die Alarmsignale mussten schon vor dem Spiel eigentlich angegangen sein. Wir wussten, dass wenn wir heute verlieren, dass wir 7 Punkte hinten dran sind und dass dann nicht nur Gladbach vor uns steht, sondern auch einige anderen Mannschaften, die, glaube ich, alle gewonnen haben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Von dem her, wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der ist, glaube ich, komplett auf dem falschen Weg und wer glaubt, dass das wieder so wird wie in der letzten Saison, der ist, glaube ich, fehl am Platz.
Hört sich nicht so optimistisch an, ne?
Nein, aber sowas liebe ich, sowas allgemein so in den Raum geplappere. Ja, natürlich, inhaltlich hat er recht, aber wenn ich das erzähle, dann beziehe ich mich etwas jetzt mit ein. Also er selber hat auch Fehler gemacht.
Stimmt aber alles.
Mein Gott, es hat auch jedem passiert, dass er einen Fehler macht. Aber sich dahin
zu stellen. Was gefällt dir jetzt nicht?
Die Art und Weise, wie er diese Sache moderiert. Also finde ich einfach.
Also ich finde es gut. Ich finde es gut,
dass er kein Ross und kein Namen, kann gar nichts.
Muss er doch auch nicht. Aber ich finde es gut, dass er ganz klar sagt, wie die Situation beim FC Bayern zurzeit ist.
Ja, du musst jeder nur auf die Tabelle gucken.
Aber was mich stört ein bisschen, ist, dass er sagt, wer das noch nicht verstanden hat, ist fehl am Platze. Also da gibt es welche, die es verstanden hat. Er wahrscheinlich hat es verstanden und die anderen nicht.
Aber das finde ich nicht so gut. Genau das wollte ich ja auch gerade noch sagen. Du musst Kimmich natürlich komplett mit reinnehmen. Gegen Leverkusen, wie gesagt, zweimal maßgeblich an den Gegentoren beteiligt. Jetzt auch am 1-2 beteiligt, wo er hätte klar klären können. Selbstverständlich gehört er genauso mit dazu und wie die komplette Mannschaft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft sehr, sehr lange, nämlich bis zum 1-5 in Frankfurt, das Alibi-Trainer gehabt hat, Kovac. Kein gutes Training, keine Spielidee und so weiter und so fort. Wurde ja halt immer lanciert.
Genau.
Plötzlich ist ein neuer Trainer da, der wird von allen Spielern gelobt und damit berauben sie sich natürlich jetzt ihres Alibis. Die Mannschaft ist jetzt ganz klar in der Verantwortung und das spricht Kimmich an.
Aber was ich nicht verstehe, ist, der Trainer, der war doch auch dabei, die Kovac trainiert hat. Hm. Ja, der war doch auch dabei.
Ja.
Was hat er dann gesagt?
Nix.
Ja, nix.
Nein, das kann doch nicht. Du bist doch ein Team, oder?
Ja, es ist aber so, dass in der Schlussphase, Kovac und Kovac und Flick sehr oft auch unterschiedlicher Meinung gewesen sind und sich halt auch wirklich gestritten haben. Die waren nicht mehr ein Herz und eine Seele, weil sie wirklich sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen hatten. Und wozu es geführt hat, das wissen wir alle. Kovac ist entlassen worden und Flick sein Nachfolger. Zunächst mal bis auf Weiteres.
Aber was ich nochmals gesagt habe, ist, dass ich so abbaue in ein Spiel, die letzten zwei Spiele. Du konntest sagen, das kann konditionell sein. Ich weiß es nicht.
Konzentration hat auch mit Kondition zu tun.
Ja, natürlich. Aber in den letzten 20 Minuten, haben wir ja vorher drüber gesprochen, die letzten 20 Minuten in beiden Spielen siehst du einen deutlichen Abfall, einen sichtbaren Abfall der Leistung. Woran das liegt, kann ich nicht beurteilen. Aber dass es so ist, ist...
Gehen wir mal davon aus, dass alle Trainer die Trainingslehre beherrschen. Gehen wir mal davon aus, dass jeder Spieler, der in der Bundesliga spielt, eine körperliche Fitness hat. Kommen wir nachher vielleicht mal irgendwo auf Schalke, da gibt es andere Gründe für irgendwelche körperlichen Zustände. Aber man darf nicht vergessen.
Das klingt interessant.
Ganz ehrlich, besser hätte ich das nicht teasen können, als du das gerade gesagt hast. Das war ja sensationell.
Ist überhaupt kein Thema. Aber es gibt natürlich auch psychische Komponenten. Wenn ich merke, dass was nicht läuft, wenn der Gegner gleichermaßen plötzlich auf Bayern München ganz anders reagiert wie in den letzten Jahren und offensiv wechselt, um ein Spiel, was im Augenblick unentschieden spielt, dann auch noch zu gewinnen, dann hilft die Psyche mir mit Sicherheit nicht als derjenige, der jetzt plötzlich in eine andere Situation reingeraten ist. Und von daher ist die Vorgehensweise nicht unbedingt auf Trainer und Verhaltensweise.
Habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass der Fakt so ist.
Genau.
Das ist richtig,
aber da gibt es eben mehrere Gründe für.
Es
gibt auch einen Spielstand, der dazu beitragen kann.
Ja.
Wie oft hat man es, ich führe in der Halbzeit 3-0, ich selber selten, aber Mannschaften, gegen die ich das spielen muss, die führen 3-0.
Kennst du gar nicht, ne?
Die führen 3-0, dann kommt der Gegner dann ran, 3-1, 3-2 und plötzlich kriegt man schwere Beine. Also derjenige, der geführt hat und das Spiel kippt. Das hat mit Sicherheit nicht mit der allgemeinen oder speziellen Kondition zu tun, sondern hat mit Psyche zu tun. Natürlich gehört die Psyche auch zur Kondition, ist auch keine Frage. Aber da hast du als Trainer im Sinne der Trainingslehre keinen Einfluss drauf. Das ist ein dynamischer Prozess, der während eines Spieles oder während einer Serie von der Meisterschaft ebenso abläuft.
Aber das ist vielleicht nicht der elementare Baustein, dieses physische, schon in der Vorbereitung.
Ja.
Die Philosophie von Bayern München ist ja ganz klar darauf angelegt, Spielkontrolle, Ballkontrolle. Den Gegner zu beherrschen. Und wenn jetzt Gegner kommen, die Bayern ins Laufen bringen, nämlich gegen den Ball in die Rückwärtsbewegung, dann sind die Defizite ja offensichtlich. Und das trainieren sie einfach nicht, weil deren Philosophie nach.
Stefan, auch noch von der Natur
her. Aber du musst es machen, ne?
Auch noch von der Natur her, von den Spielern. Guck mal, was auf Mittelfeld spielt. Es sind alle Spieler, die gerne am Ball kommen wollen und nach vorne spielen.
Nach vorne,
und in die Rücke, da haben sie ihre Probleme.
Ganz klar, offensichtlich.
Erzähl doch mal durch, wie viele Zweikämpfe im Defensivbereich Thiago, der auf der 6 spielt, gewinnt. Ja, da kommt nicht so viel Raum. Das ist aber eine zentrale Position. Ja,
hast du gezählt oder nicht?
Nein, ich habe nicht
gezählt.
Mir fällt nur auf, dass er so
viel
eine Alibi-Grätsche 2 gemacht hat auf der Außenlinie. Da, wo er gar nicht hingehört. Aber im Zentrum, da, wo das Spiel gefährlich wird, habe ich keinen einzigen Zweikampf gesehen, den Thiago gewonnen hat. Er ist ein hervorragender Fußballer, Ball am Fuß, sensationell, spielt aber nicht den einfachen Ball, sondern immer erstmal den schweren Ball. Und von daher kriege ich keine Sicherheit im Spielaufbau. Vorhin darüber gesprochen worden, im Zentrum muss derjenige sein, der bestimmt, ob ich das Spiel schnell oder langsam mache. Ja, aber da ist Thiago nicht der richtige Mann für.
Trotzdem, wenn sie zur Pause 3-0 führen, reden wir heute
anders. Ist alles scheißegal. Da reden wir über den Tabellenzweiten möglicherweise, ja, genau, nicht über den Tabellensiebten.
Trotzdem ist Bayern natürlich in einer sehr gefährlichen Situation.
Sie haben 2-1 verloren, ihr könnt so viel spekulieren und euch was wünschen, wie ihr wollt, auch in der Vorweihnachtszeit, aber ist nun mal nicht so.
Deswegen, aber mich würde noch eine andere Sache interessieren, zu dem Einspieler gerade von
Herrn Stimmig. Martinez,
ich meine, da gucken die anderen Leute, die in der Mannschaft auflaufen, doch auch. Ist sowas nicht nervig? Das müsst ihr doch besser wissen.
Gefährlich.
Da stellt sich der Junge dahin und sagt, wer das jetzt noch nicht begriffen hat, damit unterstellt er doch, dass da welche bei sind, die es nicht begriffen haben.
Ganz entscheidend.
Also, aber er stellt sich schon mal. Komm, das ist
ja, und dann ist ganz entscheidend, welches Standing hat er in der Mannschaft.
Ja.
Das ist alles entscheidend. Wenn er dieses Unangefochtene hat und voll das Vertrauen und Rückendeckung vom Trainer, dann darfst du das machen, dann kannst du das machen. Dann muss es auch machen.
Ja, okay.
Also, ansonsten gibt es am nächsten 5 gegen 2 ordentlich auf die Hölzer.
Ja, haben wir gesprochen. Es gibt keinen, oder Bayern hat kein Backup für Robert Lewandowski, beziehungsweise wenn er das Tor nicht trifft, was ja auch mal passieren kann. Vielleicht hätte man doch diesen Mann verpflichten sollen.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, die Rede ist da von Timo Werner. Gestern hat er wieder 2 Tore erzielt bei diesem 3-1 gegen Hoffenheim. Insgesamt also schon 15 Tore insgesamt auf dem Konto, sprich ein Tor weniger als Robert Lewandowski. Ja, insgesamt wettbewerbsübergreifend sogar 19 Treffer erzielt. Und das Gute an ihm ist, er kann eben nicht nur treffen, sondern auch wahnsinnig gut vorbereiten. Also das sind wirklich starke Zahlen. In den letzten 8 Pflichtspielen war er an 19 Toren beteiligt, 11 davon eben selbst geschossen, 8 vorbereitet oder eben herausgespielt. Also das ist definitiv eine richtig starke Bilanz. Da fragt man sich schon, warum er nicht doch ein Kandidat für die Bayern war.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Jörg, nicht gut genug für die Bayern, Timo Werner?
Auf jeden Fall gut genug für die Bayern und sie wollten ihn ja auch haben. Es war ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
Aber?
Werner hat sich ja, wenn ihr euch daran erinnert, vor einem Jahr nach dem Leipziger Gastspiel hier in München vor die Kamera gestellt, sich sehr, sehr offensiv in die Richtung geäußert. Dann hat Bayern es hinausgezögert. Das hatte sicherlich auch mit dem Sané-Transfer zu tun und so weiter und so fort. Letztendlich haben sie ihm abgesagt und er hat in Leipzig verlängert. Natürlich ist Timo Werner ein Spieler, der das Format für den FC Bayern hat. Und ich glaube, dass er noch lange nicht am Zenit, am Limit ist. Er wird noch viel, viel besser werden. Allerdings muss man auch eins sagen, er kommt in Leipzig natürlich mehr aus der Tiefe. Leipzig hat eine andere Spielanlage als der FC Bayern. Der FC Bayern spielt mehr vorne. Leipzig lockt den Gegner letztendlich raus und kontert. Man hat jetzt gerade bei dem Tor wieder gesehen, dass er mit sehr, sehr viel Anlauf kommt. Ist nicht so das Bayern-Spiel. Trotzdem glaube ich, dass Werner und Lewandowski bei Bayern hätten zusammen spielen können.
Du lachst gerade, Hüb. Warum?
Nein, ich habe mit Timo gearbeitet.
Ja.
In Stuttgart. Mhm. War 17, 18 Jahre. Da hatte er die Technik nicht, was er jetzt hat. Da hatte er die Schnelligkeit.
Schnelligkeit hatte er.
Da hatte er. Das war wirklich hervorragend. Aber die Technik, die hat er sich auf der einen oder andere Art und Weise hat er sich die herangearbeitet. Das ist super. Weil das konnte er früher auch nicht. Das, was er jetzt zeigt. Und da hat er auch noch, nicht zu vergessen, Mitspieler. Ja, die ihm auf der richtige Art und Weise bedienen und die freilaufen, die er dann auch bedienen kann.
Hätte man ihn holen müssen, Stefan?
Ja, ich habe es ja im letzten Jahr schon gesagt hier im Doppelpass. Ich bin grundsätzlich ein Fan von diesem Spieler. Das ist ein herausragender Spieler in meinen Augen. Ich habe damals auch nie die Diskussion verstanden, ja, der passt ja gar nicht zur Philosophie des FC Bayern. So ein Spieler dieser Qualität passt überall rein. Also das ist mal Fakt. Wenn die Bayern, wenn das wirklich stimmt, du schreibst ja für die Bild-Zeitung, da stimmt ja alles immer.
Richtig.
Wenn es wirklich stimmt und die Bayern haben es verpennt, dann spricht das nicht für die Verantwortlichen, die das verpennt haben. Weil wenn du so einen Spieler kriegen kannst, dann musst du als Bayern München zuschlagen.
Ich bin ja heilfroh, dass nicht jeder Top-Spieler, junge deutsche Nationalspieler beim FC Bayern landet. Ich bin auch heilfroh, dass wir so eine Saison haben. Ja? Dass wir, ich meine, wieder die Bayern vorne, wieder über... Wer will das denn? Also klar, die Jungs hier, die rot-weißen Scharlern haben, ich verstehe euch. Aber sonst, also ich bin heilfroh, dass er in Leipzig geblieben ist. Ich glaube, dass es auch für ihn auch gut ist. Hat da nochmal einen Schritt gemacht, ist jetzt viel effizienter geworden. Ja, also das muss man schon sagen. Also ich freue mich, dass es so gekommen ist. Wie auch also, immer das dazu gekommen ist, dass die Bayern nicht zugeschlagen haben. Ich bin froh.
Wenn Sie verpennt haben, dann war es vielleicht ein Fehler. Wir sind auf jeden Fall ganz ausgeschlafen. Stefan Kumberger steht nämlich für uns schon wieder bereit. Ich glaube, an der Säbener Straße, da schalten wir gleich hin. Dann müssen wir über Borussia Mönchengladbach natürlich noch sprechen. Tabellenführer schon lange, lange Zeit. Man kann es gar nicht glauben. Live aus dem Mittelfeld am München Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Also die Bayern verlieren 1-2 in Gladbach. Joshua Kimmich hat sich nach dem Spiel gestellt und interessante Antworten gegeben und Analysen.
Mal ehrlich ist, hat uns das letztes Jahr im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, in die Karten gespielt, dass wir aus der Champions League rausgeflogen sind, weil sonst wäre das schwieriger geworden, das Double zu holen. Das ist ganz klar diese Saison nicht unser Ziel, dass wir wieder im Achtelfinale ausscheiden.
Ja, was halten wir davon, Peter?
Ja, das ist eine große Überraschung, dass das nicht das Ziel ist, dass sie im Achtelfinale aussteigen. Das ist eine, also da, bevor du sagst, sag ich, das ist ja eine 0815-Floskel rausgehauen. Ich habe was gesagt, yippie-yay. Also das ist doch Unsinn.
Gut, jetzt halten wir mal Kimmich zugute, dass er auch gefrustet war gestern Abend nach dem Spiel.
Nein, aber Joshua ist ja ein total reflektierter Typ. Ja. Deswegen, ja. Ich finde das hochinteressant, was da drin steckt. So, die jetzige Mannschaft, der jetzige Kader ist nicht stark genug, sozusagen die Meisterschaft und die Champions League und das alles. Also ich weiß es nicht.
Zwischen den Zeilen liest du das, ne?
Ich lese es. Letztes Jahr hat die Champions League dazu geführt, dass sie das Double gewonnen haben. Das ist früher aus in der Champions League. Jetzt wollen sie in der Champions League lang dabei sein. Dann müssen wir die Meisterschaft opfern oder was?
Das wäre die logische Konsequenz. Also wenn er das wirklich sinngemäß so gesagt hat und das er so vortragen wollte, dann muss ich sagen, da soll man zur Untersuchung gehen. Also da kann ja was nicht stimmen.
Aber er hat ja nicht so gemeint. Der Mann wird gefragt.
Jetzt sagen wir uns mal, wie
er es gemeint hat. Ich kann es dir sagen, der Mann wird gefragt, direkt nach dem Spiel halten sie dem Mikrofon unter die Nase.
Direkt nach dem Spiel, komm, der war duschen und alles.
Ja, aber... Das kannst
du auch nicht sagen.
Du weißt doch, wie ich das meine. Er wird da interviewt und er will was sagen und sagt was und will jetzt nicht sagen, wir haben nur Pech gehabt, eigentlich hätten wir gewonnen, will ein bisschen Reue zeigen. Und dann wird da in jeden Satz irgendein Kram reingeheimnis. Die haben 2-1 in Gladbach verloren und die Gladbacher haben das auch übrigens gar nicht schlecht gemacht. Das lag nicht nur an Fehler der Bayern. Die Gladbacher haben auch ordentlich gespielt, das muss man auch mal sagen. In der zweiten Halbzeit, ja. Gut.
Naja, aber wir müssen da gar nichts reingeheimnissen. Ne?
Eben, deswegen sage ich ja, und alles wird da jetzt reingelegt in den einen Satz.
Fakt ist, dass der FC Bayern in einer sehr gefährlichen Situation ist.
Warum?
Das vergangene Saison nach 14 Spieltagen 9 Punkte Rückstand auf eine Mannschaft. Diese Saison nach 14 Spieltagen eigentlich 13 Punkte, nämlich 7 auf Gladbach, 6 auf Leipzig.
Auf Leipzig, das finde ich viel interessanter.
Und es stehen noch 5 weitere oder 4 weitere Mannschaften vor Bayern. Und die werden nicht alle einbrechen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und auf der anderen Seite darf sich der FC Bayern allein schon vom Selbstverständnis her und von der internationalen Bedeutung her, darf es sich nicht nochmal erlauben, im Achtelfinale der Champions League auszuscheiden.
Aber wenn ich Florian richtig verstanden habe,
ist es doch so. Wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht, lass mich einen kurzen Satz noch zu Ende führen.
Natürlich.
Der FC Bayern ist sogar... Warum sollte es am Ende der Saison nicht so sein? In der Gefahr, die Champions League zu verpassen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das wäre natürlich der Super-GAU.
Ja, im Moment wäre es Qualifikation Europa League mit viel Glück wahrscheinlich.
Wir sind, glaube ich, erst im Dezember, oder?
Also,
wir haben noch ein paar Spiele. Ja, aber gut.
Natürlich ist es so, dass
ist ja der Ist-Zustand jetzt.
Gladbach und Leipzig dann die Favoriten jetzt sind. Aber am Ende...
Wir haben noch 20 Spieltage in der Bundesliga. 20 Spiele sind
es. Ja, aber trotzdem, nochmal. Was
also für die Champions League qualifizieren sich die Bayern im Schlaf.
Aber es wird schon werden. Das ist der falsche Ansatz im jetzigen Zeitpunkt.
Aber hat er nicht wirklich auch, wie Florian sagte, unterschwellig gesagt, wir sind eigentlich nicht stark genug für alle drei Wettbewerbe? Oder uns fehlt
so würde ich es jetzt auch, so habe ich es auch herausgehört, ja. Aber ich das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Also das ist ja ein Spieler von Bayern München. Die haben den Anspruch, alle Titel zu gewinnen. Ich finde gut, dass er hier anstößt, dass man sich Gedanken macht. Mhm. Ja, und jetzt sind aber alle gefordert. Also in erster Linie die Spieler, dann das Trainerteam, aber auch die Verantwortlichen dann oben mit dieser Situation eben richtig umzugehen. Und ich glaube, das einzige Richtige hat Thomas Müller eigentlich gesagt in euren Texten. Er hat gesagt, wir müssen jetzt 9 Punkte holen.
Punkt.
So, also ich fühle mich gerade. Da brauchst du nicht philosophieren oder das auseinandernehmen. 3 Spiele, 9 Punkte und dann sind wir wieder da.
Ich fühle mich gerade an die Saison 2006, 2007 erinnert. Gut, da war der FC Bayern nicht 7-mal in Folge Meister, sondern 2-mal in Folge Meister geworden. Und plötzlich verpasst diese Mannschaft, die auch einen sehr, sehr guten Kader hatte, die Champions League, spielt nur noch UEFA-Pokal. Und danach gab es ja einen riesigen Umbruch. Ich glaube, für 90 Millionen Ribéry gekauft, Luca Toni gekauft, Miro Klose gekauft und so weiter und so fort. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Situation am Ende dieser Saison wieder eintritt.
Ja, ist möglich, aber es ist schon sehr früh sozusagen. Ja, da jetzt schon,
natürlich. Aber hättest du gedacht, dass 6 Mannschaften nach dem 14. Spieltag vor Bayern stehen?
Nein, dass das Bayern jetzt Freiburg-Jäger Nummer 1 ist, hätte ich nicht gedacht.
Ab an die Siebener Straße, ab an die Siebener Straße zu Stefan Kumberger. Guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen, grüß in die Runde.
Hast du die Diskussion mitverfolgt? Würdest du das teilen, dass die Mannschaft im Moment nicht so als Einheit wirkt?
Also zunächst mal halte ich die Aussage von Joshua Kimmich für keine 0815-Aussage, sondern man muss ihn wirklich loben. Er stellt sich vor die Kameras immer, genauso wie Thomas Müller oder Manuel Neuer, auch Hasan Salihamidzic. Wir wollten auch gestern mit Javi Martinez sprechen, hätten uns dafür interessiert, wie er die Elfer-Situation sieht. Leider war er nicht gewillt, mit uns zu sprechen, auch Jerome Boateng nicht. Also da muss man Joshua Kimmich schon Respekt zollen und er ist keiner, der 0815-Aussagen tätigt, sondern wenn er so spricht, wie er es getan hat, dann liegt in der Aussage durchaus die Kernaussage, dass die Bayern zurzeit einfach nicht stark genug sind und er ist ehrlich und sagt, letztes Jahr hat uns diese Champions League ausgeholfen. Also großes Lob von meiner Seite da an Joshua Kimmich.
Aber wo ist denn diese Stärke geblieben, was Bayern München immer ausgezeichnet hat, auch die Spieler?
Genau die Frage habe ich gestern Manuel Neuer gestellt. Wo ist denn der Punch, wo ist denn der Zauber, der den FC Bayern immer ausgemacht hat? Früher, wenn sie geführt haben und die Stimmung im Stadion, im Auswärtsstadion irgendwie heißer wurde, hat man einmal mit der Augenbraue gezwinkert oder einmal die Augenbraue hochgezogen und dann hat man trotzdem gewonnen. Dieser Zauber ist zurzeit weg und es liegt vielleicht auch ein bisschen so an der Ausrichtung des Kaders. Es ist einfach nicht mehr gewünscht, dass man da einen Arturo Vidal, einen Xabi Alonso, einen Bastian Schweinsteiger oder Stefan Effenberg hat. Da fällt mir in diesem Kader keiner ein, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, so jetzt bringen wir mal das 1:0 über die Zeit. Dafür ist der Kader einfach nicht ausgelegt.
Was glaubst du, wie sehr ist diese Mannschaft denn eine Einheit momentan? Weil wir haben über die Balance ja auch gesprochen, dass es nicht so ganz funktioniert. Defensive, Offensive. Stefan hat eben auch gesagt, da muss man halt mal 1-1 spielen.
Ja, also diese Einstellung, wir müssen mal 1-1 spielen, ist ja auch völlig untypisch FC Bayern. Und das hat man gestern auch in den Aussagen gesehen, wenn Thomas Müller sagt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir Punkte holen. Also solche Sätze kennt man ja an der Säbener Straße wirklich nicht. Die Mannschaft ist für mich schon eine Einheit, aber keine verschworene Einheit. Also man ist natürlich auf Erfolg ausgerichtet und der Druck ist enorm groß. Aber es ist nicht so, dass man für den ein oder anderen einen Meter mitläuft, sondern man macht sich dann gegenseitig auch Vorwürfe. So hat es Javi Martinez dann gestern auch abbekommen. Da wurde von einem dummen Foul gesprochen. Das spricht dafür, dass man auch gerne mal die Verantwortung weiterschiebt und andere in die Verantwortung nimmt, statt sich selbst. Heute Abend ist ja die Weihnachtsfeier. Vielleicht führt das ein bisschen dazu, dass die Mannschaft etwas enger zusammenrückt. Aber die Bayern haben zurzeit das Pech, immer wenn es was zu feiern gäbe, nämlich Oktoberfestbesuch oder Weihnachtsfeier, kommt man mit schlechten Ergebnissen.
Stefan, solche Veranstaltungen liebst du dann auch, ne? Nach so einem Spiel?
Wir beide haben sie geliebt, ja.
Hast du eigentlich die rote Lederhose noch?
Was habe ich?
Wir haben uns dann ausgesprochen, wenigstens muss man an der Stelle sagen.
Hast du die rote Lederhose noch von der Weihnachtsfeier damals?
Ach, das war ja eure Schlagzeile, ne?
Ja, ja, richtig.
Was hast du, eine rote Lederhose?
Da sieht man mal, was für euch wertvoll ist. Das ist schon
Wahnsinn. Stefan, lass uns nochmal über den Trainer, über Hansi Flick sprechen. Wir haben ja viel Positives gehört, nachdem die Siege da waren, jetzt 2 Niederlagen. War ja auch die Frage, ist er vielleicht sogar die Dauerlösung oder wird er zur Dauerlösung? Glaubst du, dass es wieder Zweifel geben wird jetzt?
Also die Bayern haben ja da ein bisschen eine Salamitaktik gespielt, haben gesagt, wir treffen uns im Winter und sprechen dann, wie es weitergeht. Der Wunsch beim FC Bayern war natürlich, dass es mit Hansi Flick so lange geht wie möglich, am besten bis zum Sommer, dass man erfolgreich ist, vielleicht den ein oder anderen Titel holt und dann eine große Lösung am Trainermarkt startet. Hier in der Säbener Straße, wenn man sich mit Fans unterhält, die halten alle zu Hansi Flick und sagen, der soll doch einfach bleiben, das ist ein guter Mann. Und bei den Spielern kriegt man derzeit nicht viel raus. Ich als Spieler würde mich freuen, wenn ich einen solchen Trainer hätte wie Hansi Flick, der nah an der Mannschaft ist, der Empathie zeigt. Das haben ja auch alle Spieler immer wieder bestätigt. Jetzt haben sie den Trainer, den sie sich gewünscht haben. Niko Kovac ist weg. Jetzt haben sie Hansi Flick, der ihnen mehr aufs Herz schaut, mehr auf die Seele schaut. Und für den sollten jetzt sie jetzt auch durchs Feuer gehen. Aber sie kriegen ihre PS einfach nicht auf die Straße derzeit.
Danke, Stefan. Ist natürlich auch noch ein bisschen früh vielleicht, ne? Endgültig beurteilen zu können.
Tja. Aber ist eine schwierige Situation. Also ich finde, schon, ne? Ja. Sag mal, im Winter dann zu reagieren und dann zu sagen, da finden wir aber nicht den, der uns, sag mal, eine Perspektive gibt für die nächsten 2-3 Jahre. Das ist ja abzusehen. So eine Stöger-BVB-Lösung oder sowas. Dann würde ich lieber sagen, weiter mit Hansi Flick bis zum Ende der Saison. Und ehrlicherweise, warum muss ich dann jetzt noch 3 Spiele warten? Kommt das jetzt wirklich auf die Ergebnisse an oder ist man mit der Arbeit zufrieden? Also ich denke, die Situation ist nicht einfach. Auch für die Mannschaft wäre es sicherlich gut, wenn sie wüssten, woran sie sind und auch ein bisschen längerfristig planen können oder mittelfristig wenigstens planen
Stefan,
können.
Ist es ein Risiko und wie groß ist es?
Also ich bin voll bei dir. Genauso würde ich es auch machen, als Verantwortlicher des FC Bayern zu sagen, wir haben jetzt Hansi Flick. Er ist im menschlichen Bereich sehr, sehr gut, auch im Umgang mit den Spielern, was ja auch enorm wichtig ist. Und dann nimmt man die Saison, geht man mal mit ihm bis zum Sommer hindurch. Du hast doch sowieso nie Garantie. Also Ancelotti war mal Trainer bei Bayern München, da haben sie gedacht, der Welttrainer und so viele Erfolge, das kann ja nur gut gehen. Nee, ging es nicht.
Absolut.
Niko Kovac, in meinen Augen auch Stand heute, hat eine herausragende Arbeit bei Bayern München geleistet. Gegen Widerstände aus dem Club. Mhm. Er musste sich gegen viele Dinge wehren, die von oben kamen. Er wurde angeschossen in der Öffentlichkeit. Das war alles nicht einfach. Also die Garantie hast du nicht. Ich finde schon, dass Hansi Flick der richtige Trainer, da bin ich bei dir, bis zum Sommer ist. Und in der Zeit kann man sich dann orientieren.
Zumal man ja Hansi Flick auch nichts vorwerfen kann. Also er hat in den Spielen, die er bisher geleitet hat, und man darf ja auch eins nicht vergessen, das war erst sein 4. Bundesligaspiel gestern, hat er nichts falsch gemacht. Also keine gravierenden Fehler gemacht, meiner Meinung nach.
Nein, gravierende nicht.
Hat ja, die Frage,
zweimal leider verloren.
Die Frage in der Personalie ist wirklich, hat er wirklich die 100%ige Rückendeckung von oben? Das ist alles entscheidend.
Das beim FC Bayern ja das, immer das Maßgebliche. Ja, und das hatten eben viele Trainer in der letzten Zeit nicht. Und das ist erfolgreich zu arbeiten, ist sehr, sehr schwierig.
Flick bis Saisonende garantiert natürlich im Bossen auch mehr als ein halbes Jahr Zeit oder ein gutes halbes Jahr Zeit, wirklich eine perspektivisch gute Lösung zu finden.
Ja.
Die ja wirklich überlegt sein muss, weil ja viele Faktoren da auch mit reinspielen. Welchen Fußball will man spielen? Mit welcher Mannschaft will man diesen Fußball spielen? Wer ist dieser Trainer, der vielleicht mal eine neue Ära...
Ja, und dann müssen sie ihn erstmal kriegen. Die Zeiten sind vorbei, dass die Leute sagen, Bayern München hat angerufen und sich dann vor Begeisterung einnässt. Ja, aber
da habe ich eigentlich eine ganz gute Idee. Da habe ich eine ganz gute Idee.
Sag, du machst schnell, den
Fußballlehrer und wirst Trainer bei Bayern München.
Super Idee.
Das könnt ihr klatschen.
So, dann lass uns mal über den Tabellenführer reden. So gut waren die Mönchengladbacher zuletzt 1977, weiß das noch, beim letzten Meistertitel. Und sie träumen natürlich auch wieder, diese Meisterschale zu holen. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, gestern haben sie auch Glück gehabt, um die Bayern zu bezwingen.
Und los! Der entscheidende Moment einer gelungenen Aufholjagd, Spiel gedreht, den Meister bezwungen, Tabellenführer, ja, die Tabelle macht Spaß. Und ja, sie lügt auch nicht. Seit über 2 Monaten steht die Borussia aus Mönchengladbach jetzt schon ganz oben mit ihrem neuen Trainer Rose und seinem Kader, der von vorne bis hinten gut besetzt ist. Wobei Thurmann Sommer und die Defensive vor ihm weniger auffällig ist als die brandgefährliche Offensive. Mit der Einwechslung von Angreifer Embolo kippte die Partie zugunsten der Gladbacher und Sturmkollege Thüram holte den Elfmeter zum Siegtreffer heraus. Die Botschaft des Marco Rose, der Ball muss ins Tor und der Blick aufs Wesentliche darf nie verloren gehen. Mit diesem offensiven Ansatz haben die Borussen jetzt das 6. Heimspiel in Folge gewonnen. Und obwohl es in dieser Saison eine ganze Handvoll Bewerber für die Schale gibt, drängt sich die Frage auf. Sind die Gladbacher der Top-Kandidat für den Meistertitel?
So, einmal schnell die 6 Euro rein für, ne? Die Tabelle lügt nicht und der Ball muss ins Tor. Ja. Peter? Gladbach, Topfavorit?
8 Spieltage hintereinander Tabellenführer und nicht geschenkt.
Muss man schon mal sagen.
Aber das muss man erst mal sein. Im Augenblick sind sie der Favorit, weil sie an erster Stelle stehen. Aber dicht bedrängt, glaube ich, zumindest von Leipzig.
Ja.
Die für mich noch einen stabileren Eindruck machen.
Ein bisschen Geld schon mal, weil sie an erster Stelle stehen. Ja, weiter.
Wenn das schon eine Phrase ist, herzlichen Glückwunsch. Dann müsste normalerweise schon pleite sein. Aber gut.
Ich muss heute sehr aufpassen.
Ja, ja. Aber wie gesagt, wer Erster ist, der ist mit Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt, dass er nicht geschenkt worden ist, mit Sicherheit einer der Favoriten. Ich persönlich glaube, bei aller Freundschaft, die ich dem einen oder anderen den Gladbach gegenüber aufbringe und in der Vergangenheit, wie ran man zieht, Borussia Mönchengladbach als deutscher Meister wäre wirklich mal eine tolle Sache für den deutschen Fußball, so eine Art von fußballerischer Renaissance. Ich persönlich glaube eher, dass Leipzig in diesem Jahr dabei ist.
Aber was sind die Stärken von Gladbach im Moment? Ja.
Ich denke, die Ausgeglichenheit. Wenn sie siehst, dass sie noch einen Kramer, einen Embolo gestern auf der Bank haben, ja, einen Hermann auf der Bank haben, dann muss ich sagen, ja, Hut ab für das Kader, was sie haben.
Ich glaube auch der Mut des Trainers. Er wechselt 3 Stürmer ein gegen Bayern. Auch beim 1-1 bringt er noch Stürmer. Also er will das Spiel gewinnen, hat er gestern auch ganz klar gesagt. Das finde ich respektabel.
Und was die Gladbacher auch auszeichnet aus meiner Sicht, ist eben die Weitsicht, mit der sie diese Trainerentscheidung getroffen haben. Auch wie Leipzig übrigens, ne? Frühzeitig sich festgelegt, das ist der richtige Trainer mit der richtigen Spielphilosophie.
Das war ja eine unpopuläre Entscheidung.
Genau, das war sehr unpopulär von Max Eberl. Aber es zeigt sich eben jetzt, dass es vielleicht früher funktioniert, als viele erwartet haben, aber dass das richtig ist. Und das ist das, was, um noch mal kurz den Bogen zu den Bayern zu schlagen, was mir da manchmal fehlt, so eine strategisch weitsichtige Entscheidung auf der Trainerposition,
aber,
wie sie jetzt bei Leipzig und auch bei Gladbach gemacht wurde, ist da nicht zu sehen oder nicht zu sehen gewesen.
Und eine Sache noch zusätzlich, im ganzen Verein ist Ruhe. Du hörst nichts. Ja. Das ganze Präsidium, die machen ihre Arbeit und sonst nichts. Da gibt nicht jeder alle 3 Tage ein Interview und die widersprechen sich dann womöglich noch.
Aber
da ist wirklich Ruhe. Hans Meyer, Eberl, Bonhoff, die machen das ganz wunderbar und teilen sich das in aller Ruhe auf. Das finde ich sehr beeindruckend, wie da gearbeitet wird.
Das tut Max gut.
Ja, also herausragende Einkaufspolitik, finde ich. Dann hast du die Spieler in zum Teil wirklich in der Form ihres Lebens, ich sage jetzt mal nur Jan Sommer. Du hast Ruhe im Umfeld, vollkommen richtig. Du hast die Euphorie da, die dich trägt. Du hast keinen Ärger, wenn du mal ein Spiel nicht gewinnst. Auch da bleibt alles ruhig. Also Borussia Mönchengladbach, ich würde es mir aus dem Herzen, wirklich vom tiefsten Herzen her wünschen, dass sie nach 25 Jahren mal wieder einen großen Titel gewinnen. Möglich ist es. Im Fußball ist alles möglich. Jetzt sagt der Leipzig so. Ich habe kein Geld mehr.
Ja, du hast überhaupt kein Zeit.
Aber eines dürfen wir bei dieser ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Und das tun wir auch nicht, ist Borussia Dortmund. Also,
ja, die können auch noch kommen.
Das kannst du gleich noch mal uns erklären.
Nein,
warum die für dich?
Nein, okay.
Gut. Favorit sind. Lass uns bei Gladbach noch mal bleiben.
Ja.
Mit dem Trainer war ja auch ein Risiko im Prinzip, ne?
Ja,
neu in der Bundesliga?
Haben wir viel diskutiert, natürlich. Aber ich meine, er hat es ja schon bei Salzburg ja auch bewiesen, dass er eine Philosophie hat, die zu Borussia Mönchengladbach passt. Dann haben sie jetzt, und das sind auch für mich Zeichen, die ganz wichtig sind, Verträge verlängert, mit Neuhaus, mit Sommer. Das sind alles Zeichen eigentlich, wir sind ein Team, wir halten und stehen zusammen, vielleicht für den ganz großen Wurf.
Das sind auch so Kleinigkeiten. Dass die Spieler das auch machen und sagen, wir fühlen uns hier wohl, wir sind hier gut aufgehoben. Ja. Wir haben den Trainer Marco Rose heute natürlich auch wieder vor der Kamera gehabt.
Ja, ihr versucht es immer wieder und ich kann immer wieder auch nur dasselbe sagen. Also wir lassen uns da gerne drauf ein. Wir beantworten die Fragen auch sehr geduldig und gerne. Aber ihr werdet immer wieder dasselbe hören. Nochmal, der Fakt ist, wir stehen da oben. Und ich habe auch gestern nach dem Spiel gesagt, dass wir zu Recht da oben stehen. Wenn man so ein Spiel auf die Art und Weise dreht und nicht wegbricht, wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist das ein Qualitätsmerkmal. Aber wir haben auch gesehen, dass uns natürlich einfach noch die Überzeugung, die Entschlossenheit, vor allen Dingen erste Halbzeit, gegen so einen Gegner über 90 Minuten fehlt.
Ist gut. Was ist gut?
Was er sagt, ist gut. Er hat recht, er hat mit allem recht. Er sagt auch nicht, wir sind super und haben gegen Bayern München gewonnen. Er weiß ganz genau, dass die erste Stunde nicht so toll war. Und das finde ich wohltuend.
Er ist ein super Kommunikator nach außen und nach innen. Und das ist heutzutage extrem wichtig.
Also Gladbach und Leipzig stehen ja beide noch am Anfang mit ihren jungen Trainern. Aber es hat ja beides Perspektive. Und das würde im Übrigen dem FC Bayern auch mal wieder gut tun, Kontinuität auf die Trainerposition zu bekommen. 7 Titel? Wie viele Trainer? 6. Und Heinkes war 2-mal da. Letzte Ära war Ottmar Hitzfeld 1998 bis 2004.
Ottmar war lange,
das weiß ich. Und das wird ein ganz, ganz entscheidender Punkt sein für den FC Bayern, einen Trainer zu finden, mit dem man eine Perspektive hat. Langfristig.
Hüb, du hast ja eben.
Ich mache es übrigens nur, wenn du als Manager mitkommst.
Ja, ihr könnt das ja nachher.
Wenn du Trainer bist.
Ja.
Da werde ich kein Manager.
Ich bin froh, dass ihr ein bisschen weiter auseinander seid. Erklär uns mal dieses Phänomen Embolo. Warum blüht er gerade so auf? Warum startet er gerade so durch?
Ja, Brill ist ein hervorragender Spieler, aber leider hat er lange Zeit eine Verletzung gehabt bei Schalke und hat nicht das bringen können, was innen gesteckt hat. Und jetzt sieht sie, dass er langsam kommt. Ja? Und trotzdem finde ich noch immer, dass er passt bei Gladbach.
Und warum auf Schalke nicht?
Nein, weil er nicht 100% fit war.
Mhm. Ach so, aber jetzt ist er fit.
Aber für die ganze Große weiß ich es nicht. Ich glaube, da hat er nicht die Technik, die er nötig hat, in die Schnelligkeit, in die Kraft, was er hat, hat er nicht die Technik, denke ich. Aber hervorragende Spieler.
Was zeichnet ihn denn besonders dann aus, wenn er die Technik nicht hat?
Seine Kraft.
Nur, dass er schnell ist?
Seine Kraft, seine Schnelligkeit. Ja? Du kannst ihn immer anspielen. Manchmal, wenn er dann in die Schnelligkeit wegkommt, dann siehst du, dass ihm der Ball verspringt. Ja? Und das meine ich mit Technik. Das hat er, das Quäntchen hat er nicht. Was Timo Werner
gelernt hat, meinst du auch, ne? Oder?
Das ist auch Vertrauen. Ne?
Er ist auch noch jung, ne?
Ja, er ist auch noch jung, natürlich. Aber super Junge, um mit zu arbeiten.
Wir haben ihn nach dem Spiel gefragt, wir hören ihn mal kurz.
Verdienen wäre jetzt nicht das richtige Wort. Glücklich vielleicht auch nicht, weil in der ersten Halbzeit waren die doch besser. Aber in der zweiten Halbzeit, vor allem in den letzten 35 Minuten, haben wir gezeigt, was wir können, wenn wir mal aggressiv nach vorne spielen, wenn wir die Gegner auch hinpacken und unser Spiel spielen.
So, gleich reden wir dann noch weiter über Borussia Dortmund. Da hat Stefan ja gesagt, die sind noch lange nicht abgeschrieben. Und Marco Rose erklärt uns auch, wie es zum Elfmeterschützen gestern kam. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Bis gleich. Wir haben schon einiges eingezahlt ins Phrasenschwein und unsere Zuschauer haben viel Spaß, Laura, mit der Phrasenpolizei. Ne?
Ja, definitiv. Die gucken ganz genau hin. Kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Vorher gibt es noch einen Zwischenstand von einem Voting, was wir live geschaltet haben. Ist Gladbach jetzt Topfavorit auf den Titel? Ja oder nein? 44% von Ihnen sagen ja, das ist der Fall. 56% sagen nein. Und wir haben natürlich auch bei den Spielern nach der Partie nachgehört. Ja, wie sieht's denn da aktuell aus? Was glauben Sie? Schaffen Sie das mit Meistertitel? Ja, nein. Und da kamen auch einige Phrasen zusammen. Ich bin gespannt, wer sich gleich bereit erklärt zu zahlen.
Ja, natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass wir die 3 Punkte hier zu Hause behalten können.
Wir freuen uns darüber, gibt uns mehr Selbstbewusstsein. Und aber mehr ist es in Anführungszeichen auch nicht.
Ja, wir bleiben ganz ruhig. Wir haben noch ganz viele schwierige Aufgaben vor uns in dieser Bundesliga.
Deswegen schauen wir Spiel für Spiel und wollen jetzt die letzten 3 Spiele der Saison positiv abschließen.
Eine Phrase nach der anderen rausgehauen. Also das nächste Mal nehmen wir das Phrasenschwein mit. Warte noch, Wolfgang, du brauchst auch noch ein bisschen Geld. Denn die Zuschauer haben ganz genau hingehört und haben mal geguckt, ne, wer da noch ein paar Phrasen versteckt hatte. Es waren alle außer Hüb Stevens. Der muss nicht zahlen. Der hat Glück gehabt. Also wir haben zum Beispiel Jörg Althoff, der nie Phrasen raushaut. Jetzt ist es ihm doch passiert. Immer Glück ist Können.
Ich kann's auch sein.
Also da bitte mal 3 Euro rein.
Zitat von Hermann Gerland.
Dann haben wir noch Florian König und Wolfgang Trepper mit dem Satz, das geht mir alles viel zu schnell. Da können wir da auch noch mal reinzahlen.
Na gut, okay.
Jeder 3 Euro.
Das ist ja für eine gute Sache.
Peter, wenn du die Zeit, dann weiß ich auch nicht bei Phrasen. Ne? Schön rein. Und dann haben wir noch, ja gut, Peter Neuro lassen wir mal bei einem, so wollen wir mal genau sein. Du hast auch noch gesagt, 7,32 Meter ist das Tor lang, ne?
Das ist keine Phrase.
Das lassen wir mal gelten.
Ist eine lasse Phrase, ist, dann müssen wir mal wieder zurück.
Stefan Effenberg, der muss mittlerweile Kredit aufnehmen, weil er hat ja kein Geld mehr. Das auf den Trainer zu schieben, wäre mir zu einfach. So, da kannst du auch noch mal.
Keine Phrase.
Ja, die Zuschauer sind kritisch, kurz, aber das ist wieder? Ja gut für den guten Zweck.
Das ist für einen guten Zweck. Schönes
also
Stefan
weiter aufpassen, mal gucken, ob da was zusammenkommt.
So, Wolfgang, machen wir es mal einfach. Butter bei die Fische, wie wir in Hamburg ja sagen, weißt du, ne? Kann Gladbach den Titel holen?
Ja, natürlich. Die haben wir ja gerade gesagt, die haben eine tolle Mannschaft. Die haben vom Umfeld her das genau richtig, so wie es im Moment aussieht, geplant. Aber, Hüb grinst, wir haben den 14. Spieltag. Die Gladbacher waren auch in der letzten Saison sehr, sehr stark, über zwei Drittel der Saison. Und dann passierten dann ein paar Sachen, dass sie dann doch ein bisschen weggebrochen sind. Wird man sehen, wie das in dieser Saison ist. Im Moment ist das eine tolle Mannschaft. Ich glaube aber, das fällt mir sehr schwer, das Gleiche wie Peter Neururer. Ich glaube, dass Leipzig noch ein bisschen besser dastehen wird.
Hm. Warum fällt dir das schwer?
Peter Neururer recht zu geben, fällt
so,
mir schwer.
Ach so, habe ich durchaus verstanden. Nein, aber
ich sehe Leipzig auch auf einem extrem guten Weg. Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der hat eine Idee. Er kann offensichtlich mit der Mannschaft sehr, sehr gut umgehen. Sagt 70% der Trainerarbeit ist Menschenführung und er scheint die Mannschaft momentan wirklich sehr, sehr gut auf dem Erfolgsweg zu führen.
Ja.
Gut, dann haben wir aber auch im BVB, Stefan. Gestern 5:0-Sieg
gegen
Fortuna Düsseldorf.
Ja, vielleicht war das so ein bisschen der Brustlöser. Sie waren ja, sind ja schwer in die Saison gekommen, haben viel Kritik einstecken müssen. Auch Favre war unter Beschuss. Also die haben schon alles Negative eigentlich einstecken müssen, stehen trotzdem in einer sehr, sehr guten Position. Und ich glaube auch, dass sie sehr viel gelernt haben aus der letzten Saison. Also für mich gehört Dortmund auf jeden Fall dazu.
Was meinst du mit gelernt?
Ja, eben von oben zu grüßen und dann kommt der Druck. Bayern war der Jäger im letzten Jahr, das meine ich. Und so, vielleicht konnten sie mit dieser Situation nicht umgehen. Dann haben sie sich auch öffentlich nicht gut verkauft. Ich glaube, das sind alles Dinge, wo sie daraus gelernt haben. Reus war noch nicht wirklich bei 100%. Sancho hatte Probleme. Also das ist jetzt alles schon gewesen bei denen. Und ich glaube, dass sie, wenn sie irgendwann ins Rollen kommen, sind sie auch durchaus in der Lage, wirklich eine große Serie hinzulegen.
Also Reus gestern mit einem tollen Spiel, Florian.
Super
Spiel. Ist es so ein bisschen, wenn er gut ist, ist auch der BVB richtig gut?
Ja, also das ist ein zentraler Spieler der Mannschaft und dessen Leistung ist maßgeblich für den BVB und war jetzt nicht immer top. Aber für mich das Schönste am gestrigen Spiel, das neue Trikot. Hä? Das ist mal ein ganz anderes Thema, aber dieses schwarze... Habt ihr das nicht mitbekommen?
Komm, dann schauen wir aufs 1:0.
Guck mal, da seht ihr Dortmund, das nochmal.
Da sehen wir das Trikot erstmal.
Mit einem schönen Trikot spielst du auch besser.
Ja, vielleicht kannst du noch erklären, warum sie das Trikot anhaben.
Ja, so, was hat das mit Kohle und so zu tun?
Stahl und Kohle.
Stahl und Kohle.
Verbunden halt zur Heimat.
Ja.
Die Dortmunder sind auf Kohle geboren. Und schwarz ist die Kohle. Ja. Schwarz war das Trikot.
Ein bisschen das Anti-Real Madrid, ne? Weiß auf weiß.
So, Peter, lass uns aber nochmal.
Das schwarze Ballett.
Ist das nicht gerade die Szene, also unabhängig jetzt vom Trikot, das typische BVB-Spiel?
Das sind Weltklasse-Aktionen in die Vertikale, wie man heute sagt. Steil gespielt, vor das Tor gespielt. Eine riesige Bewegung in der Vorwärtsbewegung und ein Brand, der mit einem Zauberfuß den Ball auf Reus reinlegt.
Ja.
Da hast du keine Chance, das kannst du nicht verteidigen.
Aber natürlich also schon Tempo, eine riesige Technik.
Bitte?
Ja, aber schon, man muss ein bisschen mit auch sehen, wie Düsseldorf verteidigt hat.
Ja, natürlich ist er schlecht verteidigt worden, aber lass uns doch mal jetzt bei den positiven Dingen bleiben. Eine überragende Technik, eine überragende Ausnutzung der Tiefe, des Raumes, auch wenn der Gegner mir den angeboten hat, aber ich muss es erstmal ausnutzen. Und der Abschluss ist sensationell. Und Borussia Dortmund hat, wenn überhaupt, ein Problem. Stefan hat einige angesprochen, die zwei da waren, die sie aber jetzt schon abgearbeitet haben. Nur ein weiteres Problem haben sie. Einen richtigen Stürmer, eine richtige Nummer 9, hinter Alcacer, der leider oft verletzt ist, haben sie nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie im Winter da nochmal nachlegen. Falls es auf dem Markt eine Möglichkeit gibt, das ist ja ein oder andere schon angesprochen worden, dann wäre Borussia Dortmund mit der Stabilität, die sie jetzt haben, mit den älteren Spielern, die man brauchte, zum Beispiel Hummels, können sie auch durchaus
Brand auf ganz sechs gespielt. Ne?
Die Fehleinschätzung haben sie ja zugegeben auch. Ne? Also jetzt zuletzt auf der Jahreshauptversammlung. Die Fehleinschätzung, da keinen Neuner noch zu holen. Und vielleicht reagieren sie da ja im Winter.
Ich glaube, wichtiger Erkenntnis war, dass Norweger, Brandt und Reus zusammenspielen können. Sehr, sehr gut harmonieren. Das hat man bisher ja auch nicht gesehen gehabt.
Ja, aber der Erkenntnis muss man vor der Saison gehabt haben.
Ja, von Salzburg wäre natürlich ein... Ja. Aber ist das denkbar, dass das aus dem Red Bull-Universum jemand rausgeht?
Also geben die den nach Dortmund? Gut.
Würde mich überraschen, aber wäre sicher einer mit einer Riesenperspektive, was der momentan trifft. Das stimmt,
denke ich. Warum nicht?
Ja, also. Gut, dann schauen wir nochmal auf das 3:0. Wunderbare Spielzüge gestern, muss man sagen. Und,
ja, du merkst bei den Dortmundern, dass die Spielfreude wieder da ist. Ne? Da haben sie sich auch schwer getan in den letzten Wochen. Du siehst einfach diese Spielfreude. Und ich muss wirklich sagen, dass die Verantwortlichen sich super verhalten haben, als eben Favre in der Kritik war, dass sie da die Nerven behalten haben, sich haben nicht anstecken lassen und gesagt haben, nein, Favre ist der richtige Trainer und das wird sich auszahlen. Da bin ich mir ganz
sicher. Ist damit die Trainerfrage für dich jetzt erstmal beendet? Ist die Trainerdiskussion erstmal beendet für dich dann in Dortmund?
Ja, sonst hätten sie es ja vor 2-3 Wochen vielleicht anders gemacht. Also für mich ist es beendet, klar.
Wie lange?
Das weiß man im Fußball nie. Oh,
Du bist doch schon pleite, Mensch.
Hau rein. Nimm da extra unser Geld, oder?
Da brauchen wir keine Phrasenpolizei, das merken wir noch selber.
Das Uerdingen so schlecht zahlt. Ey. Bin ich echt gekommen, um Geld zu zahlen.
Das ist doch nicht wahr.
Aber du glaubst, der BVB wird Meister dieses Jahr, ne? Richtig?
Nee, ich würde mich ja jetzt nicht so festlegen, aber sie sind auf jeden Fall Mitfavorit. Ja. Ich würde auch bei Gladbach, da stand Top-Favorit auf den Titel. Das Top musst du eigentlich wegnehmen und hinschreiben Mitfavorit, weil Top-Favorit ist keiner von denen, die oben stehen, auch nicht Leipzig.
Aber einer von denen muss es doch schaffen, dieses
einer,
Jahr.
Ne? Ja.
Das wäre doch...
Die Wahrscheinlichkeit ist groß.
Ja. Einer der Mitfavoriten wird dieses Jahr deutscher Meister, nicht Bayern München, weil sie nicht mal Mitfavorit sind.
Jetzt wird es aber spitzfindig.
War schon mal am 14. Spieltag der Tabellen-7. plötzlich Top-Kandidat oder Top-Favorit für die Meisterschaft? Ich glaube doch nicht.
Gut, alles klar. 4-0. Marco Reus. Stefan, da auch noch mal.
Ja, ich meine, offensiv haben sie eine herausragende Qualität mit Reus, mit Sancho, mit Brand, mit Hazard. Die können alle kicken. Nur die Frage war ja immer, passen sie zusammen und wie kriege ich sie zusammen? Das ist ja ein Stück weit wie so ein Puzzle. Und gestern sah es aus, wo man sagen kann als Dortmund-Fan, hey, ich freue mich auf die letzten Spiele, die wir noch haben.
Aber warum haben sie so Schwankungen auch immer noch, Peter? Ja, das war erklärbar.
Die Position
also nicht gestern,
vorne
natürlich,
war schon in der Sturmspitze, Alcázar fiel aus. Reus fühlte sich in der Position nicht wohl.
Also ähnlich wie die Reus, nicht optimal besetzt da vorne, sagst du?
Keine Alternative zu einem sogenannten oder auch Stoßstürmer. Und da ist der ein oder andere Spieler, ob es mal Götze war, der für mich persönlich zu wenig Spielanteile hat, aber immer wieder in eine Situation gebracht, in der er sich nicht wohlgefühlt hat. In Verbindung mit nicht guten Ergebnissen gab es dann Diskussionen auch um den Trainer herum. Und ich fand im Gegenteil. Im Gegensatz zu Stefan, die Aussagen von Achim Watzke bei der Jahreshauptversammlung nicht gerade angenehm und nicht gerade gut für den Trainer, wenn ich da angesprochen werde als Trainer. Mein lieber Lucien, Zitat.
Du musst jetzt liefern.
Ergebnissport. Wir geben dir hundertprozentiges Vertrauen. 100% hat er, glaube ich, nicht gesagt. Aber du musst jetzt liefern. Du weißt auch, dafür bist du lange genug im Geschäft, dass Fußball irgendwo auch mal abgerechnet wird nach Ergebnissen. Das war nicht ganz so angenehm, aber...
Ja, aber das war jetzt nicht so schlimm, wenn das Vergleich ist, was Niko Kovac abgekriegt hat.
Ja, das ist richtig.
Ist das ja noch harmlos.
Ja. Richtig, alles im Leben ist relativ klar.
Was scheinbar wieder funktioniert, ist Sancho. Ne?
Ich dachte, das ist auch wieder eine Phrase.
Ja, alles im Leben ist alles relativ. Was soll ich denn machen? Tut mir allein heute.
Ja, was ich finde, was sie offensichtlich hingekriegt haben, ist mit Sancho diese Thematik zu klären, ne, der ja häufig zu spät kam, undiszipliniert war. Und das wisst ihr alle, was das auslöst in der Mannschaft, der sonst wo auch die Gedanken wahrscheinlich bei der englischen Nationalmannschaft oder bei großen Clubs in England hatte. Mhm. Scheinbar hat er sich wieder fokussiert auf seine Aufgaben beim BVB. Und das war gestern zumindest wieder der Jadon Sancho, der einer der besten jungen Spieler in Europa oder der Welt ist. Und wenn sie den haben, dauerhaft mit so einer Leistung, dann gibt ihnen das natürlich auch nochmal Qualität, die sie eine Zeit lang nicht hatten.
Aber ich glaube, er kann es dauerhaft behalten werden.
Nein, aber diese Saison, und wir sprechen darüber, ob sie eine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Und das haben sie sicherlich eher, wenn sie einen Jadon Sancho in Topform haben, der sich konzentriert auf seine Aufgabe.
Ja. Warum sind Sie bisher, ich komme nochmal darauf zurück, also der BVB nicht so stabil, wie man sich das eigentlich erhofft hat und sich auch vorgenommen hat?
Ja gut, Sie haben die Spieler dafür. Die haben sie. Nur aber? Sie haben die Leistung nicht gebracht. Warum? Wie auch immer. Ja, wenn ein Sancho beispielsweise undiszipliniert ist, dann wirkt das auch durch nach die anderen. Die nehmen das auch mit. Oder die stören sich dann, ja, oder was dann auch. Aber da wird das eine oder andere wird doch gesagt worden sein da. Weil das hatte ich auch nicht erwartet gestern, dass sie so oft trumpfen würden.
Also wir haben ja Marco Reus gerade sehr gelobt, aber Lucien Favre wollte nicht nur ihn für den hohen Sieg verantwortlich machen.
Es ist für alle Spieler in der Welt manchmal, du bist so, du kannst nicht in Top von das ganze Jahr. Das ist sehr, sehr logisch. Aber es ist nur ein Spiel und wir sind zufrieden. Ich will nicht weiter nur für einen Spieler sprechen. Insgesamt haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel. Alle waren sehr, sehr gut. Und defensiv wie offensiv.
Was erwartest du, Jörg?
Ja, Dortmund wird weiterhin oben mitmischen, das ist ganz klar. Also, und selbstverständlich haben sie auch eine Chance, den Titel zu holen. Viel wird davon abhängen, wie sie oder ob sie weiterkommen in der Champions League, wie sie da noch gefordert sein werden. Wir müssen jetzt gegen Prag gewinnen, darauf hoffen, dass ich glaube Inter Mailand gegen Barcelona.
Gut, wenn nicht,
spielst du Euroleague. Dann spielst du Euroleague. Davon hängt es sicherlich auch ab. Also so eine Doppelbelastung ist nicht ganz zu unterschätzen. Das gilt übrigens für Leipzig genauso. Also der FC Bayern hat eine gewisse Erfahrung damit, auch wenn Kimmich jetzt sagt, sind vielleicht nicht ganz gut genug, um für beide Wettbewerbe ganz oben mit spielen zu können. Aber natürlich hat Dortmund eine Chance auf den Titel, gar keine Frage. Die Mannschaft hat ja Qualität.
Wolfgang?
Ich stutze immer, wenn ich höre, der FC Bayern hat ja Erfahrung in der Doppelbelastung und die anderen nicht. Die können ja auch nur einmal hin und her rennen und dann ist gut. Also die anderen trainieren auch und wenn die mittwochs spielen, und also in der Regel mittwochs und samstags oder ist es wurscht, ob donnerstags und sonntags. Ich verstehe immer nicht, warum diese Doppelbelastung dann auf einmal so ein alles schlagendes Argument sein kann.
Vielleicht alles schlagend, aber spielt eine Rolle.
Grins, wenn ich dummes Zeug rede, aber ich verstehe das nicht.
Beispielsweise, die sollen doch spielen. Jeden redet in den Niederlanden über Ajax. Oh, super, ja. Und wie denn auch. Ja. Die spielen Freitag, spielen sie gegen Willem II. Fliehen zu Hause. Weil sie jetzt, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch, spielen sie gegen Valencia zu Hause.
Ganz wichtiges Spiel.
Das ist ein ganz wichtiges Spiel für die. Ja. Ich denke, dass es doch ein wenig in die Köpfe sitzt.
Es ist ja keine körperliche Sache, nicht nur, sondern das ist natürlich dieser Stresslevel, den du die ganze Zeit hast, die mentale Beanspruchung. Ja,
man muss aber auch ehrlich sein, Ajax hat wie viele Punkte Vorsprung?
Aber erst jetzt 3 Punkte auf AZ Alkmaar, 10 Punkte auf PSV Eindhoven.
Ja eben, das ist doch der Konkurrent, oder?
Aber AZ Alkmaar ist auch ein Konkurrent.
Ja?
Ja, natürlich. Ich spiele sehr gut im Moment.
Na gut, ich kann ja nicht widersprechen, du kennst ihn ja besser.
Der einzige,
Da gucke ich dann den Niederlands Fußball an.
Der einzige Punkt, der möglicherweise.
Das weiß ich, kenne ich.
wo kann ich das denn gucken?
Ja.
Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist natürlich diese Mentalitätssache. Ich meine, das ist überstrapaziert worden in den letzten Monaten, immer wieder von Mentalität zu sprechen. Aber diese psychische Angelegenheit, sich auf einen Gegner zu konzentrieren, der numerisch vielleicht größer anzusiedeln ist als der kleine Gegner in der Bundesliga, da eine Spannungslage aufzubauen im Psychischen, das ist die Schwierigkeit. Daran muss man sich gewöhnen. Die Belastung selber, die ist null und nichtig. Ja. Ich habe normalerweise, keine Doppelbelastung habe, beziehungsweise keinen internationalen Wettbewerb habe, habe ich von der Trainingssteuerung auch einmal eine Belastung in der Woche, die so hoch ist wie ein Spiel.
Sollte man haben.
Das ist das Einzige, was ist die psychische Sache. Und was man nicht verkennen darf, wenn ich Verletzungen mir am Mittwoch zuziehe, die ich möglicherweise in 2 Wochen wieder bereinigt haben kann, da reicht natürlich 3 Tage nicht. Aber dafür sind die Kader auch dementsprechend ausgerichtet. Bei jedem Verein in Deutschland.
Sollte gehen, auf jeden Fall. Ja. So, wir machen einen Spot, dann widmen wir uns dem Abendspiel. Bei Schalke 04 gab es zuletzt 5 Bundesligaspiele ohne Niederlage. Gestern ist diese Serie gerissen, aber wenn man ein kleines Fazit ziehen will von dieser Saison, dann muss man sagen, die Leistung ist bisher sehr, sehr okay.
Applaus von David Wagner und Applaus für David Wagner. Applaus von den Spielern und für die Spieler und das nach einer Niederlage. Die Stimmung beim FC Schalke ist merklich besser geworden in der jüngsten Vergangenheit, auch wenn nicht alles klappt, was der neue Trainer probiert. Der Schalker Treffer in Leverkusen war zwar letztlich wertlos, aber ein weiteres Indiz dafür, dass die Mannschaft stärker geworden ist. Spielerisch, läuferisch, in Zweikämpfen und auch in Sachen Mentalität. Wagner ist dabei ein wichtiger Faktor. Er schafft es, die Spieler besser zu machen. Im Grunde ja dieselben Spieler, die Huub Stevens in der vergangenen Saison gerade mal so zum Klassenerhalt geführt hat. Ein paar Monate später also gehört dieses Team zu den Top-Mannschaften der Liga. Aber wie ist das möglich? Was ist passiert mit den Schalkern, Huub Stevens?
Ja, was ist passiert?
Kann ich nicht alles erzählen.
Warum nicht? Aber das ist doch schade, das ist doch schade.
Aber eins ist klar. Sie haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Ohne Störnisse oder was dann auch. David hat wirklich eine gute Arbeit absolvieren können. Und das war in die ablaufenden Jahre nicht immer so. Sie haben keine Doppelbelastung. Aber die Steuerung in das Training ist dann auch wichtig. Ja, und das tut er gut. Ich glaube, dass das einer von den größten Gründen ist, dass sie konditionell so gut drauf sind, wie seit Jahren nicht mehr.
Du hast 10 Spiele gemacht am Schluss, ne?
Richtig? Weiß ich nicht, wie viel.
Ja, ja.
Ich habe sie nicht gezählt.
Es kam dir mehr vor, ne?
Aber
es war wahnsinnig anstrengend,
nicht,
oder?
Es war nicht einfach.
Aber warum war es nicht einfach? Das wollen wir noch mal wissen.
Doch. Um alles. Junges heutzutage denken anders.
Keine Disziplin.
Als wir das getan haben, Steph. Ja? Nein, das ist nicht wahr.
Okay, ich versuche es noch auszudrücken.
Aber eine andere Disziplin. Ja? Denke doch vielleicht an etwas, mehr an etwas anderes als Fußball. Und das nimmst du mit. Und wenn sie dann nicht vergisst, dass das Jahr vorher sind sie Zweite geworden, dann weiß sie, um das wieder zu schaffen, das ist nicht so einfach. Um da einmal zu kommen, das kann ich vorstellen. Aber 2-3 Jahre, so wie Bayern München das tun muss, ja, das ist schwierig.
An was haben
Sie denn? Dann musst du jeden Tag eine Topleistung bringen, um das zu schaffen können mit einem Kader, wie Schalke das hat.
An was haben Sie denn gedacht die ganze Zeit?
Wie gedacht?
Ja, du hast ja gesagt, die.
Was Sie gedacht haben?
Ja.
Vielleicht an etwas anderes als Fußball.
Ja, was denn?
Ja, das kann das nicht sein.
Also ich muss den Hüb mal wirklich zur Seite treten, dahingehend.
Ich frage ihn doch nur.
Ja, dahingehend. Ja, ich bin da sehr nah dran an Szenerie Schalke 04. Und ich sage mal, rein hypothetisch, Hüb, wenn du nicht gekommen wärst, wenn irgendein anderer gekommen wäre, wäre diese Mannschaft, die im Jahr zuvor Vizemeister geworden ist, die wären abgestiegen. Die Mannschaft ist haltlos, die einzelnen Spieler sind haltlos in ihr Verderben gelaufen. Und da kam glücklicherweise jemand, der den wieder in Kurzfristigkeit beigebracht hat, worauf es im Fußball ankommt. Es ist in den letzten Tagen natürlich nicht überragender Fußball gespielt worden, aber ergebnistechnisch hat jeder Einzelne dann begriffen, was er zu tun hat, um dieser Mannschaft, die keine Mannschaft war. Es waren wirklich nur Egoismen, die da über den Platz gelaufen sind, dann wieder in normale Bewegungen zu bekommen.
Aber es sind ja fast dieselben Spieler, Peter.
Fast ausschließlich dieselben, ne? Die jetzt sogar Leistungsträger geworden sind, wie Ari zum Beispiel, der überragend spielt in der ganzen Serie bisher.
Aber auch Harit, Peter nennt dann einen Namen. Letztes Jahr hat der Junge einen Verkehrsunfall.
Ja. Okay, das ist eine besondere Situation.
Denk mir an, aber du nimmst das mit als Spieler. Du bist nicht nur Fußballer, du bist auch Mensch. Du nimmst das mit. Ja, und jetzt ist er Vater geworden. Ja? Jetzt ist da Ruhe in das Geschehen. Und du siehst es zurück ins Spiel. Und muss ich auch noch dazu sagen, dass er auch in der Struktur um die Mannschaft herum unheimlich viel geändert ist. Da ist ein großes Team gekommen, dank Jochen Schneider.
Jochen Schneider, ne?
Ja, dank Jochen. Und da wird unheimlich viel kommuniziert. Ja, und gearbeitet miteinander. Und das war auch wichtig.
War das vielleicht sogar mit der wichtigste Baustein?
Ja, mit Sicherheit. Das war einer der wesentlichen Bausteine. Und was vorhin im Bericht eigentlich richtig angesprochen wurde, aber es ist nicht an dem. Dieses Tor, was da gefallen ist, das war nicht uninteressant. Ergebnistechnisch vielleicht, in Bezug auf das Torfeld ist vielleicht. Aber das war sinnbildlich.
Welches Tor meinst du denn? Das Schalker-Tor.
Das Schalker-Tor. Dieses Tor war wesentlich und zeigt im Augenblick das, was die Mannschaft im Augenblick ausmacht. Diese Mannschaft gibt nicht auf. Sie spielt nicht 90 Minuten überragenden Fußball. Ja. Kann sie gar nicht. Aber es spielt jeder Einzelne im Augenblick das, was er kann. Und der ruft es ab und versucht mannschaftlich das auch
in Verbindung zu bringen. Und von daher war das Tor wichtig. Diese Schalker Mannschaft
muss man erst sagen. Das sieht auch noch Fußball aus, ne?
Das sieht darüber hinaus noch Fußball aus. Gut, vergessen wir das Ding in der Mitte. Bender war es, glaube ich, der ein bisschen unglücklich aussieht, der keine Chance mehr hatte. Aber Rahman macht den Ball rein, der anfänglich auch in der Vorbereitung fing es an, Schwierigkeiten hatte. Und im letzten Jahr wäre dieser Rahman, der Schwierigkeiten am Anfang hatte, dann durchgefallen. Er hätte der Mannschaft nicht mehr helfen können, aber diese Mannschaft hat ihm geholfen, weil es eine Mannschaft geworden ist. Und das hat wirklich mit Schneider zu tun, mit David Wagner zu tun, mit den Leuten, die drumherum arbeiten. Es ist jetzt wieder eine Mannschaft. Und jetzt können die Schalker sich weiterhin freuen, eine Symbiose auch zu genießen zwischen Mannschaft und zwischen den Fans. Das rutschte im letzten Jahr teilweise ab, aus verständlichen Gründen.
Aber es war es auch so, wenn ich die eben richtig verstanden habe, nach dem zweiten Platz, den du angesprochen hast, dass man dann im letzten Jahr einfach nachgelassen hat?
Vor der Saison sind sie auch in Ausland gegangen. Sie haben nicht eine Vorbereitung gehabt, so wie sie das Jahr vorher hatte. Ja? Und glaub mir, wenn du keine gute Vorbereitung hast, dann schleppst du dich in der Saison, schleppst dich damit durch. Ja. Ja? Und dann siehst du es auch konditionell, Konzentration, was dann auch, der Fokus ist nicht da, wie dann auch, du bekommst Verletzungen. Und die haben sie jetzt auch, aber auf eine andere Art und Weise.
Das heißt, ihr seid der Meinung, dass das nachhaltiger ist als unter Tedesco, wo man dann Zweiter wurde und dann hinterher ging es wieder ein bisschen dahin, dass das jetzt eher stabil ist vom ganzen Konstrukt bei Schalke und das zukunftsfähiger.
Wir nehmen die Frage mit.
Natürlich.
Wir nehmen die Frage mit, beantworten Sie gleich, gehen auch nochmal ins Spiel, in die Analyse und über den Videobeweis müssen wir auch nochmal reden. Also der nervt ja auch mittlerweile. Wie immer live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, Check 24 dort. Ich hatte Florian eben unterbrochen vor unserer kurzen Pause. Du hattest eine sehr interessante Frage an die Schalker-Fraktion.
Schalker-Insider, also das ist ja schon angeklungen, Jochen Schneider, der da aus Stuttgart kam, hat ein großes Team mitgebracht und auch die Strukturen offensichtlich um die Mannschaft herum so verändert. Und meine Frage ist, also ihr seid optimistisch, dass das nachhaltiger ist als zuletzt, weil wir hatten ja schon Phasen, wo Schalke auch sehr gut gespielt hat und auch hochgejubelt wurde. Aber
das versuchen wir zu überwachen und zu helfen, wo wir auch können. Von meiner Seite
aus. Wie oft bist du dabei, Hüb?
Jede Aufsichtsratssitzung bin ich dabei. Aber,
und nur wenn die Sitzungen sind?
Nein,
oder?
Auch bei den Heimspielen.
Meine ich doch, ne?
Wenn es möglich ist, dann bin ich auch da.
Ja, und was ist deine genaue Aufgabe dann?
Meine genaue Aufgabe ist nur, zu unterstützen und zu kontrollieren und mehr nicht.
Kontrollieren kann ich mir gut vorstellen bei dir. Also
wieso das?
Ich stell mir da eine strenge Kontrolle vor.
Nein, auch gar nicht. Nein, Vorstand hat die Verantwortung. Und wir als Aufsichtsrat sind nur, um zu überprüfen, mehr auch nicht.
Aber es laufen alle in eine Richtung, oder? In Schalke gerade.
Das ist wichtig.
Aber das war nicht immer so.
Da wird auch Frage gestellt. Ja? Und wir versuchen auch zu helfen, wo wir können. Nicht nur ich, auch die anderen von der Aufsichtsrat.
Wie ist dein Austausch mit dem Trainer?
Gut.
Wie oft? Täglich?
Nein, nicht
stündlich.
Täglich. Nein, Thomas. Hast du als Trainer keine Zeit für? Nein, aber...
Also du gehst auch nicht total auf die Nerven?
Einmal in 14 Tagen die Woche, ich weiß es nicht. Ja?
Also nicht totale Kontrolle beim Trainer. Lass uns nochmal, diese 10 Spiele, das würde mich nochmal interessieren. Waren das deine härteste Zeit als Trainer? Ja. Auch körperlich oder mental körperlich. Alles?
Ja. Ich habe in die 3 Monate 6 Kilo abgenommen. War auch gut.
Mein Glück.
Nein, aber wirklich. Du sagst ja, du tust es, weil du sitzt in der Aufsichtsrat. Und ja, da sind Probleme. Dann sagst du ja. Und dann denkst du nach von, wie kriegst du das hin? Und glücklicherweise haben wir es geschafft, aber es war schwere Arbeit.
Was ist denn das Anstrengendste gewesen? Ich meine, du bist ja auch schon ewig dabei, wenn ich das sagen darf. Ne? Hast viele Generationen miterlebt. Was würdest du sagen, war am anstrengendsten oder ist am anstrengendsten heute?
Um Spieler wieder dahin zu kriegen, wo auch die Qualitäten von den Spielern liegen. Ja, um sie deutlich zu machen, dass sie es zusammentun muss. Und jeder Einzelne hat seine eigene Vorstellung davon. Und das in ein Team zu bringen, das ist nicht so einfach. Eigentlich sollte das einfach sein, aber...
Da waren die damals alle zu egoistisch dann, die Spieler? Oder?
Ja, mit Sicherheit. Der Hüb darf ja verständlicherweise nicht das sagen, woran es gelegen hat.
Und
ja,
dann sag du es doch, komm.
Ich komme von außen, ich darf als Mitglied von Schalke 04 was sagen, weil ich sehr, sehr berührt war und auch froh war, dass Hüb Stevens gekommen ist, weil ich, wie gesagt, da wiederhole ich mich, keinen anderen Trainer mir vorgestellt habe, der das so schnell in den Griff bekommt. Es waren zwischenmenschliche Probleme. Der ein oder andere Spieler ist noch da. Nehmen wir die Problematik Bentaleb. 3-4 Mal suspendiert worden, wieder die Chance bekommen, wieder zurückzukommen, dann wieder suspendiert worden. Aber während der Zeit, in der ein Spieler suspendiert wurde, weil er zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht schädlich für die Mannschaft war, ja, hat er mal Einfluss genommen. Zum Beispiel auf Embolo. Zum Beispiel auf den einen oder anderen Spieler, die dann auch wiederum keine Leistung gebracht haben.
Ach so, die dann mitgezogen
wurden sozusagen. Ganz genau. Und da hat Hüb Stevens immer genau die richtige Maßnahme ergriffen in Bezug auf diese Mannschaftsführung. Ohne diese Maßnahmen wäre Schalke 04 abgestiegen. Ja, beim gleichen Spielerpotenzial, was vorhanden war und immer noch vorhanden ist, muss man sich mal vorstellen, was da innerhalb der Mannschaft passiert ist. Es waren nur noch Egoismen, die da abgelaufen sind. Nur noch Ich-AGs, die für sich selbst gespielt haben und nicht mehr für Schalke 04. Und dann kam Hüb Stevens mit Unterstützung von Mike Büskens, die das glücklicherweise frühzeitig erstens erkannt haben, dann sofort aber auch sanktioniert haben oder in anderen Abführungen behandelt haben. Und ohne dem wäre Schalke 04 abgestiegen. Und das Grundproblem, und deswegen glaube ich auf die Frage von dir, glaube ich, dass es wesentlich nachhaltiger ist, was wir jetzt im Augenblick auf Schalke 04 erleben, weil nach einer Saison eine Analyse gemacht wurde, aber eine schonungslose Analyse, an dem ihr im Aufsichtsrat auch beteiligt wart. Es war ausgetauscht worden. Jetzt reden wir nicht von schlechten anderen Dingen, aber für mich persönlich als Mitglied war die schlimmste Phase in der Entwicklung die Tatsache, dass nach dem Erlangen der Vizemeisterschaft, die ja großartig war und vom Himmel gefallen ist, die Leistung aber verwässert dargestellt wurde. Die Leistung war nicht überragend von Schalke 04, nicht einen Tabellenzweiten entsprechend.
Gut, jetzt sind die Voraussetzungen besser, Peter. Wohin geht die Reise?
Ich glaube,
dass Schalke 04,
sie kann im Augenblick dazu führen, dass Schalke, obwohl das Thema ja gar nicht so angesprochen wurde, das Ziel auch nicht so formuliert wurde, dass sie in diesem Jahr es schaffen, natürlich Wunschdenken dabei, unter die ersten sieben zu kommen. Also international mit dabei zu sein, und wenn es über die Quali ist. Aber dieses Thema ist gar nicht angesprochen worden. Wenn Schalke 04 Achter, Neunter, Zehnter wird, aber genauso Fußballspiel wie im Augenblick, sind auf Schalke alle zufrieden. Natürlich will man mehr und nimmt alles mit, auch keine Frage. Aber die Nachhaltigkeit ist dadurch
und gewährleistet. Und die Ansprüche steigen auch schnell auf Schalke.
Die steigen ganz schnell.
Das ist die Gefahr. Das ist immer die Gefahr, das wollte ich gerade fragen. Im Moment ist es noch okay.
Das ist ruhig.
Ja, genau so.
Was fehlt denn noch so ein bisschen? Vorne haben wir eben so mal so angesprochen.
Ja.
So viele Tore schießt ihr nicht, ne?
Nein. Ja, um welche Ziele zu erreichen?
Guck, dann ja, geht es. Aber wenn sie siebte, achte werden möchtest, ja, dann hoffe ich, dass sie doch noch etwas dazu nehmen, ganz in der Winterpause.
Also, da ist auf jeden Fall Bedarf. Gestern gab es einen kleinen Dämpfer, Stefan. Wir gucken mal die Führung für Leverkusen. Ich fand es eigentlich ein ganz, ganz interessantes Spiel gestern, muss ich sagen. Also ja, viele Zweikämpfe, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, da haben wir wieder unser Lieblingsthema.
Ja,
Standardsituationen oder Ecken.
Ja, ist ein Fehler von...
Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja. Das ist ein Fehler vom Torhüter, ist es vollkommen
klar. Diese Traube da im Fünfer ist natürlich auch irgendwie cool, ne? Dass sich da alle vorne versammeln.
Alle vorne, ne?
Ja. Macht das für den Torwart natürlich extrem schwer, in diese
Situation.
Die eigenen Spieler im Weg.
Aber jetzt schaut mal genau hin, wenn der erste Pfosten und der zweite Pfosten besetzt worden wäre.
Fünf Leute um ihn herum.
Ja.
Wäre es kein Tor geworden.
Er verschätzt sich einfach, ne?
Ja, natürlich.
Ja, er ist ein junger Torwart, das da draußen wird er lernen.
Da lernt
er. Kann passieren, super Torwart, super Talent.
Ja. Aufs 2-0 schauen wir auch noch dann. Selbe Torschütze. Da finde ich, also Leverkusen macht das zwar sehr, sehr gut, Stefan, aber das ist zu einfach, ne? Oder?
Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Art und Weise, wie Leverkusen ja auch Fußball spielt. Das ist ein bisschen angelehnt auch an den Dortmunder Fußball, ne? Mit kurzen Pässen, mit ein, zwei Kontakten eben durchzukommen.
Und ihr Einwurf, ja.
Genau, das haben sie dann richtig gut kombiniert. Das ist eine ganz klare Spielphilosophie auch. Ja, und es gibt, man muss auch mal sagen, es gibt auch Dinge, die kann man auch nicht verteidigen. Ich würde jetzt sagen, wen willst du da jetzt rausholen bei den Schalkern und sagen, ja, der steht da falsch. Das ist brutal.
Aber Hüb,
schwierig.
Drei
Innenverteidiger sind nicht dabei. Und jetzt muss McKennie hinten in die Verteidigung spielen. Das ist kein zentraler Verteidiger. Das ist ein Mittelfeldspieler. Und das spürst du in Kleinigkeiten. Ja, und darum kann auch so ein Tor entstehen. Ja. Und super gespielt, lass uns deutlich sein. Super gespielt von Leverkusen.
Leverkusen ja auch eine Mannschaft, die unheimlich viel Tempo hat. Ja. Und unheimlich schnelle Spieler.
Sah auch gut aus. Ähnlich wie Dortmund eben, muss man schon sagen. Ja, also ganz klar. Alexander Nübel haben wir gerade angesprochen. Er hat Folgendes gesagt gestern.
Das schönste Gefühl ist eigentlich, was ich jetzt im Moment auch habe, dass wir immer Bock haben aufs Wochenende, Spaß haben und wir wissen eigentlich, dass was möglich ist. Gegen wen, ist egal. Und so spielen wir auch. Ist egal, ob wir gegen Düsseldorf spielen, ob wir gegen Mainz spielen oder ob wir gegen Dortmund spielen.
Gegen Dortmund sollte man schon ein bisschen anders denken. Aber
ist ja positiv, wenn du sagst, wir haben Bock, wir haben wieder Spaß. Auch ist ja auch die Stimmung in der Mannschaft, oder nicht? Also das muss man ja sagen. Was wird aus ihm? Was glaubst du?
Ich hoffe, dass er verlängert.
Ja, du bist doch dafür zuständig.
Nein.
Kontrolliert nur.
Kontrolliert das nur.
Ich glaube, dass er zum FC Bayern wechselt.
Wann?
Bald.
Warum?
Weil Bayern irgendwann mal eine Nachfrage von Manuel Neuer braucht.
Kann das dann sein, dass Bayern München den gleichzeitig dann sofort wieder nach Schalke 04 ausleiht?
Sicherlich denkbar.
Das wäre die Möglichkeit. Ansonsten wäre es ja total vor der Beratung, Herr Falsch, für ein Mann wie Nübel hinter einem Mann wie Manuel Neuer.
Ja, Manuel spielt doch noch 5 Jahre, oder?
Also, genau. Warum soll er sich auf die Bank setzen?
3-4 Jahre,
ja,
auf jeden denke Fall. Ich.
Ja. Das ist eine Frage, wie man das moderiert. Aber ich denke, dass Nübels Weg zu Bayern führt.
Stefan, was würdest du ihm raten?
Ja, vielleicht kann er ja auch mal ein Statement abgeben und sagen, ich sehe hier eine gewisse Entwicklung, eine positive Entwicklung. Und ich bin auch bereit, hier für 2 oder 3 weitere Jahre zu unterschreiben. Ich meine, der ist so jung, dem würden 2, 3 Jahre jetzt auf Schalke nicht wehtun. Schlimm, ne? Im Gegenteil. Ja. Er ist dann Garant, er ist Kapitän. Also das sollte er auch überlegen. Also ich wäre eigentlich, würde dahin tendieren, dass er bei Schalke 04 unterschreibt.
Und der Weg für außergewöhnliche deutsche Torhüter kann ja auch, wie bei Leno, nach England oder bei Ter Stegen nach Spanien und so weiter. Du musst ja nicht immer bei Bayern der zweite Mann sein hinter Neuer, sondern du kannst woanders bei einer Spitzenmannschaft möglicherweise eben dann auch international spielen und auch dich für die Nationalmannschaft empfehlen.
Aber bei Bayern kriegst du auch viele Gegentore im Moment, da musst du auch nicht hingehen.
Ja, genau. Aber selbst bleibt noch, wenn Nübel geht, ist Schalke ja schon aufgestellt mit Schubert aus Dresden.
Was hat dein
Fährmann kommt auch zurück.
Schubert ist besser als Fährmann.
Das müssen andere beurteilen, aber Fährmann kommt wieder zurück.
Aber die wird dann in die Konkurrenz gehen.
Ja, aber was sagt dein Bauchgefühl bei Nübel? Du hast doch meistens ein sehr, sehr gutes.
Ich habe gerade gesagt, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Und ich denke auch für ihn selbst, dass es besser wäre, um noch 2, 3 Jahre auf Schalke zu sein.
Ja.
Für seine Entwicklung.
Okay, gut. Ja. Dann schauen wir noch mal auf diese Szene hier. Ist es abseits oder nicht? Sprechen wir gleich nochmal. Ja, wir haben schöne Linien, also nicht wir. Ne? Der Videobeweis sorgt für immer mehr Unmut. Also, jetzt in der Zwischenzeit werden erstmal Sarah Valentina die ganzen Infos zu den Sonntagsspielen geben. Ja, danke schön, Sarah Valentina. Seit August 2017 gibt es den Videobeweis in der Bundesliga. In der ersten Saison lief es sehr holprig. Wir haben oft über den Kölner Keller auch hier diskutiert. In der zweiten Saison war es etwas besser und man durfte die Hoffnung hegen, dass die Sache in der dritten Saison rund laufen würde. Doch dieser Optimismus war eindeutig verfrüht. So schaut's aus.
Im dritten Jahr sollten Kinderkrankheiten überwunden sein. Aber von wegen. Der Videobeweis kränkelt weiter. Woche für Woche Entscheidungen, die Fußballwelt nicht braucht. Vor 6 Tagen werden Mario Gomez 3 Tore vom Videoschiri aberkannt. 3 mm Entscheidungen gegen den Stürmer. Das Problem ist nur, so genau kann der Kölner Keller gar nicht messen. Weder die kalibrierte Linie noch der Moment der Ballabgabe kann mit den jetzigen technischen Möglichkeiten exakt bestimmt werden. Irrsinn! So schaut's aus. Selbst der UEFA-Boss hat die Faxen mit dem Videoschiedsrichter Dicke. Schäferins vernichtendes Urteil? Wenn du eine große Nase hast, bist du heutzutage im Abseits. Und wenn die Herrschaften im Kölner Keller ein Näschen hätten, dann würden sie sich um klare Fehlentscheidungen kümmern und nicht um Millimeter feilschen. So schaut's aus. Wir fordern Schluss mit der ständigen Regeldebatte in jedem Spiel. Schluss mit typisch deutscher Wichtigtuerei und ständigen pingeligen Eingriffen. Nur die klare Fehlentscheidung geht Köln etwas an. Wir haben nämlich keine Lust mehr, ständig über den Videobeweis zu sprechen. Aber wir müssen. So schaut's aus.
Wolfgang, geht das auch auf die Nerven mittlerweile?
Ich ich finde es ganz furchtbar. Und bei diesen Abseits-Sachen, da ist ja in dieser Woche ernsthaft die Überlegung gekommen, ob man nicht eine Toleranz bei Abseits von 10 bis 20 Zentimetern einführen soll. Und dann möchte ich den sehen, der 21 Zentimeter im Abseits steht. Also das ist, da ist dem Irrsinn Tür und Tor geöffnet. Da passieren Sachen, irgendwelche Handspiele aus nächster Nähe, da wird gepfiffen und dann beschäftigen sich drei Leute in Köln mit einer Analyse von einer Bewegung, ist die natürlich oder nicht. Und irgendeinem werden die Beine weggeholzt und dann sagen die, ja, gelb ist völlig ausreichend. Ich verstehe das nicht mehr. Bei klaren Ungerechtigkeiten und bei klaren Fehlentscheidungen sollen die eingreifen. Aber dieses Liniengeschiebe, wo mir dann hinterher die Leute aus Köln noch erklären, dass sie gar nicht genau machen können, also da habe ich keine Erklärung mehr für.
Das große Problem ist ja, dass es von Spieltag zu Spieltag, von Spiel zu Spiel, von Stadion zu Stadion immer anders ausgelegt wird.
Ja.
Du hast keine Gleichmäßigkeit in den Entscheidungen. Und ich finde, also ich war noch nie ein Freund vom Videobeweis und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Aber wenn man den Ball behält, dann soll man den technischen Weg zu Ende gehen. Chip in den Ball, Chip in die Fußballschuhe, Chip in die Schienbeinschoner. Wahrscheinlich kann man es nur dann wirklich hundertprozentig festlegen. Man hat ja gesehen, dass Technik funktionieren kann, Torlinientechnologie.
Genau, aber ich glaube, dass das Hauptthema ist ja diese Abseitsgeschichte jetzt mit der Linie. Also wir schauen jetzt noch mal auf diese Szene, die wir eben schon mal kurz angerissen haben. Gestern da in Leverkusen. So, Florian, das steht eigentlich ganz gut, ne? Der Assistent oben.
Genau, jetzt müsste man die Linie sehen. Ja, und jetzt geht's los.
Frage, ne?
Jetzt holen wir die Lupe raus und so weiter. Ich als Brillenträger bin sowieso ganz klar im Nachteil. Das ist schwierig. Auf der anderen Seite, realistischerweise müssen wir uns überlegen, in der Zeit, bevor wir diesen Videobeweis hatten, wie oft hatten wir gravierend falsche Abseitsentscheidungen. Ne? Das können wir jetzt schon ausschließen. Eins möchte ich auch noch sagen übrigens. Wir sprechen immer vom Kölner Keller. Ja, also die sind bei RTL im Haus, die sind überirdisch. Also wir können, die dürfen ans Licht und so weiter, die sind nicht im Keller versteckt, sondern die sind im Erdgeschoss.
Die sind bei RTL. Das ist immer so dunkel da.
Ist das ein Qualitätsmerkmal?
Das erklärt vieles.
Oh Gott, jetzt lege ich dir den Ball noch auf den Elferpunkt.
Aber du weißt, warum wir Kölner Keller sagen, ne? Weil die so oft im Dunkeln tappen.
Ja, das ist deine Interpretation.
Nein, aber ich finde das Schlimmste, wenn dann ein Schiedsrichter guckt, ja, und das dauert 5-6 Minuten und nimmt dann noch keine Entscheidung darauf. Das kann bei mir nicht hin. Wenn du zweimal geguckt hast, dann weißt du doch, ob es abseits ist oder nicht.
Ja, scheinbar ja nicht.
Aber wir können den ja nicht mehr abschaffen, wir können den auch nicht wegreden, wir müssen damit leben, dass es so ist, wie es ist. Mich stören da auch viele Dinge dran. Mich stören so Tore, die dann abgepfiffen werden, weil irgendwie eine halbe Minute vorher irgendwas auf der anderen Seite des Feldes passiert ist.
Gab es auch einen Protest in der zweiten Liga jetzt?
Ja, ja, genau.
Also, wie in Wiesbaden?
Klar ist das nicht hundertprozentig, aber auch bei Abseits, auch wenn es so umstritten ist, glaube ich, es ist also die ganz groben Fehlentscheidungen können die dadurch schon.
Dann muss man erstmal definieren, was ist eine grobe Fehlentscheidung. Und da haben wir schon ein großes Problem. Was für einen eine klare Fehlentscheidung, eine grobe Fehlentscheidung ist, ist für den anderen, der da unten sitzt, möglicherweise eine Sache.
Aber wie oft hatten wir Tore, da stand einer zwei Meter im Abseits?
Also, es gab mal die ganz klare Aussage, zum Beispiel in der Abseitsaktion, losgelöst von passiv oder aktiv, der Angreifer im Falle, das gleicher Höhe ist kein Abseits.
Ja.
Ja, und im Zweifel für den Angreifer, weil er attraktiven Vorwärtsfußball sehen wollen. Es wird aber zwei Korrelationslinien gezogen. Bei Gomez innerhalb von drei Toren steht er 1,5 Zentimeter im Abseits. Wenn das eine klare Sache ist, dann war in der Summe.
Ja, genau, in der Summe. Also alle drei sind zusammen.
Da fällt mir nichts mehr zu ein. Also im Fußball nichts mehr zu tun.
Also es ist entweder modifizierter oder abschaffen.
Aber wo ziehst du denn dann die Grenze? Die 20 Zentimeter?
Nein, eben nicht.
Wir sind uns einig, sind natürlich diese Millimeterentscheidungen, die einfach auch dann ärgerlich sind. Stefan, eine Szene noch. Wir haben das mal so getauft. Na, das war hier am Freitag. Das wollte ich jetzt nicht zeigen, sondern ich sag mal ganz einfach, ein Witzelfer, finde ich. So, pass auf, in Augsburg gegen Mainz.
Ja. Unvorstellbar. So.
Ihr lacht ja alle schon, ja.
Da kann man ja nur lachen.
Recht,
oder man kann weinen, wenn man dann durchbetroffen
ist. Stefan sagt gar nichts, oder was? Oder?
Ja, aber worum geht es jetzt hier? Videoassistent?
Was soll ich jetzt dazu sagen? Was hat er dann gemacht?
Das fragen wir uns ja gerade. Nix.
Hat er laufen lassen?
Nee,
hat
nein. Ach so, was der Schießer? Elfmeter gegeben, ja.
Ich habe es nicht gesehen. Also das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen.
Ach, sorry, dann habe ich nicht verstanden.
Für mich.
Sport 1 ist das hier.
Ja, aber ich weiß jetzt, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Ob das Elfmeter war oder was?
Ja, du sollst sagen, ob es Elfmeter war, ja.
Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist Elfmeter.
Ich muss mal überlegen, wo hier ein Geldautomat für Stefan ist.
Hat das RTL-Büro da nicht eingegriffen?
Also lass uns nochmal.
Nein, aber sag nochmal, wirklich hilf mir auch, weil ich nicht weiß, ob in dem Fall der Videoreferee eingegriffen hat oder nicht. Weil das weiß ich nicht.
Hat er nicht?
Warum nicht? Und hätte er, weil es eine klare Fehlentscheidung war? Macht eine Hechtsprung.
Er hat nicht eingegriffen, weil er, haben wir gerade gehört, bei RTL im Hellen war und nicht im Dunkeln. So, also Landstein nach uns, pur Landstein, Ruth Hofmann ist euer Gastgeberin und hat Oliver Forster zu Gast. Und wir haben noch zwei, na, vielleicht sogar drei schöne Szenen gleich für Sie. Münchner Flughafen, beim Check 24, Dokas. Eine Mannschaft haben wir noch vergessen im oberen Bereich der Tabelle. Ganz, ganz großes Kompliment wieder mal an den SC Freiburg. Da dürft ihr ruhig mal klatschen, so. Alles schon so ruhig hier geworden, ne? Da sehen wir es, das ist ja Wahnsinn. 25 Punkte und das goldene Tor, das war ein schönes, muss man sagen. Gegen VfL Wolfsburg. Stefan, dann guck mal hier. Boah. Jonathan Schmid. Also, gut. Und dann haben wir noch, ja, wir hatten ja schon die Parade des Tages. Das war vielleicht hier das Tor des Tages. Und dann haben wir noch den Fehlschuss des Tages. Auch in Augsburg passiert. Marco Richter. Er hat dann übrigens trotzdem das 1:1 danach gemacht.
Das zum Glück. Nicht mehr gefreut. Hat sich gar nicht mehr gefreut. Nach dem
Hier, der ist natürlich...
Den muss man erstmal nicht machen, ne?
Ist auch schon anderen passiert, würde ich an der Stelle sagen, oder?
Ja, endlich. Ja. Frankie Millis ist rausgeschoben worden aus dem Jahresrückblick.
Ist auch mal so ein Ding da irgendwie so neben das Tor oder so?
Und hat dann trotzdem gezählt.
Hat eine andere Wirkung.
Haben wir das noch? Können wir das mal kurz zeigen?
Stefan, wollen wir es nicht so machen? Du zahlst erstmal, dann kannst du auch solche Behauptungen hier aufschreiben. Muss ich nochmal sagen. So, Laura, bitte.
Ja, wir haben noch die weiße Weste, da geht es nämlich auch nochmal ordentlich um Geld fürs Phrasenschwein. 50 Euro pro weiße Weste, sprich pro Spiel, was zu Null gespielt wird, gibt es eben von Schöner Wohn Polarweiß. Und der aktuelle Stand ist, dass Lukas Radetzky, also der Torhüter von Bayer Leverkusen, das ganze Ranking anführt. 4 weiße Westen hat er insgesamt in diesen 14 Spieltagen gehabt. Hier sehen wir auch eine Szene von gestern. Also gestern hat er zwar nicht den Kasten ganz sauber gehalten, aber eben am Ende trotzdem gewonnen, Bayer Leverkusen. Also wie gesagt, Lukas Radetzky, 4 weiße Westen. Wir sind gespannt, wie sich das alles noch verändert im Laufe der Saison und sagen natürlich auch Dankeschön zu Hause an die Phrasenpolizei. Also ich glaube, so viel Geld kam aus der Runde noch nie. Das führen wir jetzt also jede Woche natürlich weiter. Damit auch also Stefan Effenberg bringt dann die Scheine mit. Ne? Dann brauchst du auch nichts mehr tauschen gehen. Dann kannst du direkt ein Scheinchen da reinstecken. Und sie zu Hause, beziehungsweise hier im Studio, wurde natürlich auch ordentlich gespendet. Da sagen wir auch herzlichen Dank für die Spenden von Phrasenschwein Reutling, Anna und André, Basketball-Fanclub Magic Sparrows, Ralf Hustede, Jürgen Müller, Doris Jaskulski, Armbrust Gebäudedienst, Bayern-Fanclub Schaumermal und Weizenclub Nassenbeuren. Also ich glaube, die haben noch mehr bezahlt als du, Stefan, am Ende. Dankeschön dafür.
So, und ab nächster Woche geht es dann los. Darts-WM, 13.12. ist der Start. Max Hopp hat sich schon mal, freut sich drauf und hat sich schon mal dazu geäußert.
Hallo Leute, liebe Grüße in den Doppelpass. Ich lade euch herzlich ein, ab 13.12. die Darts-WM auf Sport 1 zu gucken. Und im Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga, da habe ich eine klare Meinung. FC Bayern München. Ihr schafft das, Jungs. Mir san mir.
Nette Kampfansage. So, zweiter Advent, wir sind am Ende. Vielen Dank an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Wir sind am Ende.
Stefan, vielen Dank für das ganze Geld. Das ist für einen guten Zweck. Danke ans Publikum. Ja, macht's gut. In dem Sinne, bis nächsten Sonntag. Und Landstein geht jetzt weiter. Gut, übernimmt bitte.